So, herzlich willkommen jetzt zum Copywriting-Podcast. Ich bin jetzt hier heute mit Robert Heinecke. Robert ist wahrscheinlich der bekannteste LinkedIn-Berater und LinkedIn-Trainer auf ja im deutschsprachigen Raum. Also so bin ich auch damals auf dich aufmerksam geworden. Schön, dass du da bist, Robert. Wir werden heute jetzt mal über deinen Werdegang sprechen, wie du zur Selbstständigkeit gekommen bist, wie das alles mit Leaders Media angefangen hat und natürlich auch über den ein oder anderen LinkedIn-Tipp.
Ja.
magst du dich mal ganz kurz nochmal selber vorstellen? Für alle, die Klar. dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist Ja. du? Erzähl mal.
Gerne. Vielen Dank dir erstmal, Michael, für die Einladung. Ich freue mich, hier ein bisschen was erzählen zu dürfen, ne? Und nicht nur zu LinkedIn, sondern auch darüber hinaus.
Ja.
Am Ende helfen wir eigentlich Gründern dabei, es ihnen so leicht wie möglich zu machen, Leads für ihr Unternehmen zu gewinnen. Ne? In den letzten Jahren habe ich das immer wieder beobachtet, dass der Engpass in vielen Unternehmen ist, gerade bei Agenturen, bei Softwareunternehmen oder auch bei Startups. Dass es das Leben doch leichter macht, wenn man Leads hat, wenn man Interessenten hat, die man anrufen kann, die Termine bei einem buchen, die irgendwie Anfragen stellen. Und da ich aus diesem B2B-Umfeld komme, und da kann ich nachher ein bisschen mehr erzählen, was auch mein Werdegang ist, sind wir irgendwann über LinkedIn gestolpert. Und ich weiß noch, als ich mich das erste Mal da angemeldet habe und, glaube ich, so das erste Mal realisiert habe, krass, die ganze Wirtschaft ist eigentlich da. Ne? Und das tun wir in unserer tagtäglichen Arbeit, dass wir Gründern und ihren Marketing-Teams dabei helfen, Funnels aufzubauen, Ads zu schalten und auch Outreach zu machen und Content zu machen. Mhm. Und ja, macht unglaublich viel Spaß, weil wirklich LinkedIn eine coole Plattform ist dafür.
Ja, mega. Also gewinnt auch immer mehr an Relevanz. Also gerade auch nochmal so die letzten 1-2 Jahre gefühlt ist LinkedIn einfach nochmal ja, populärer geworden. Das war halt gefühlt zumindest bei mir vor 5 Jahren, noch nicht so, ich meine, du warst vor 5 Jahren wahrscheinlich auch schon drauf, aber
alle Leute, die das schon ein bisschen länger auf LinkedIn machen, sind so jedes Mal so, der Zug ist doch längst abgefahren. Ja, ne?
aber wirklich,
und dann spreche ich zum Beispiel mit dir oder war auch, das war wirklich, im letzten Jahr war ich bei einer Mastermind auf Mallorca und da waren alles Unternehmer, die irgendwie 1 Million aufwärts machen, ne? Mhm. Und alle haben mich so gefragt, so, und Robert, LinkedIn, ist das ein Ding? Und ich so, wirklich, keiner davon hat irgendwas auf LinkedIn gemacht, ne? Und ich so, krass, das hat einfach noch niemand auf dem Zettel, ne? Und das war tatsächlich auch einer der Schlüsselmomente, wo mir klar geworden ist, dass LinkedIn noch komplett am Anfang steht und dass ich Werbeanzeigen vielleicht auch außerhalb von LinkedIn schalten muss, ne? Weil ansonsten erreiche ich die Leute gar nicht. Und das war tatsächlich etwas, was wir auch im letzten halben Jahr nochmal verstärkt haben, auch auf Facebook und auf Instagram wieder gegangen sind. Und seitdem plötzlich, glaube ich, auch ein bisschen Aufwind bekommen haben, weil die Leute mitbekommen haben, oh, LinkedIn ist ja doch ein Ding, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ihr helft quasi nicht nur bei organischer Lead-Gewinnung über LinkedIn, sondern halt auch Paid Ads auf LinkedIn oder generell plattformübergreifend oder rein LinkedIn?
Also wir haben tatsächlich, ist es so wie so eine Roadmap, habe ich das Gefühl, wie man Marketing nach und nach in Phasen hochziehen kann. Die erste Phase ist häufig, weil das so das absolute Fundament ist, halt wirklich einen organischen Lead-Kanal sozusagen aufzubauen, über Direktnachrichten, über Content die Termine zu bekommen, weil das ist etwas, was ich immer wieder beobachtet habe, gerade bei Kunden, dass sie versucht haben, die Abkürzung zu nehmen, ne, irgendwie so, Robert, lass uns direkt Werbeanzeigen schalten und let's go, aber noch nie manuell einen Termin in ihrem Leben digital vereinbart haben, ne?
Ja.
Und am Anfang war man noch so, ja, lass das einfach mal probieren und dann fällt einem das aber schnell auf die Füße und man merkt so, oh Mann, die würden ja nicht mal einen Termin vereinbart bekommen, ne? Wie soll ich mit denen jemals Werbeanzeigen schalten? Mhm. Und das ist sozusagen immer die erste Phase. Zweite Phase ist, dass wir dann die ersten Funnels aufbauen, so ein klassischer Lead-Magnet-Funnel, den auch erstmal organisch promoten, wenn die Unternehmen oder wenn die zum Beispiel Agenturen dann Budget haben für Werbeanzeigen, dann zeigen wir ihnen auch, wie sie Ads schalten können, bis hin zu wirklich VSL-Funnels, all sowas. Und das ist auch das Coole, was uns mittlerweile unterscheidet, weil gerade dieser LinkedIn-Beratungsmarkt ja doch sehr voll geworden ist und dass die eigentlich nur Content und Direktnachrichten zeigen und wir so diese ganze Online-Marketing-Klaviatur spielen können und was halt sehr cool ist, weil gerade die Leute, die zu uns kommen, sind immer weniger vertriebslastig, sondern mehr marketinglastig und haben mehr Lust auf Inbound-Leads.
Ah, ja. Cool. Sehr cool. Da werden wir auch dann nachher nochmal ausführlich drauf eingehen. Aber mich würde jetzt ganz gerne erstmal interessieren, wie war denn dein Werdegang? Ich glaube, du bist mir zum ersten Mal, also ich habe mich 2017, glaube ich, zum ersten Mal auf LinkedIn angemeldet und ich glaube, so oder 2 Jahre später, glaube ich, bin ich zum ersten Mal so auf deinen Namen so ein bisschen gestoßen. Ich war aber dann nicht so aktiv 2017 auf LinkedIn, weil
Ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann ich eingestiegen bin. Wahrscheinlich auch 2018, 2019 oder so. Ja,
ja, genau. Irgendwo da. Ja. Sowas, sowas. Wenn wir jetzt mal, also seit 8 Jahren hast du Leaders Media. Ja. Wenn wir jetzt mal so, wie alt bist du jetzt?
Das bin ich, 35.
35, okay. Wenn wir jetzt mal so zurückgehen, vielleicht so, wie du 20 warst, war das für dich schon immer klar, dass du dich später mal selbstständig machen möchtest oder Unternehmer werden möchtest, oder wie bist du zu dem Thema überhaupt gekommen?
Ich bin da total reingestolpert, ne? Also muss man wirklich sagen. Ich glaube, so in der Schulzeit hatte ich keine Ahnung, was ich machen wollte. Mhm. Dann irgendwie drauf gekommen, dass ich BWL studieren, also ich glaube, was jeder, der keine Ahnung hat, studiert irgendwie BWL. Das Coole war, ein duales Studium gemacht habe, weil mir klar war, wenn ich nur theoretisch das mache, wird das irgendwie nichts, weil ich auch neben der Schule immer gearbeitet habe, gekellnert und Zeitungen ausgetragen und sowas alles. Und da habe ich in Süddeutschland einen Platz bekommen mit einem Abi von 3,0. Wirklich habe ich Glück gehabt. Wirklich,
habe ich sehr viel Glück.
Stark. Aber das ist ein Erfolgsgeheimnis, habe ich das Gefühl. Man braucht ein Abi 3,0 aufwärts.
Ja, ja.
Und da war aber das erste Mal tatsächlich in diesem BWL-Studium, dass ich Freude hatte, etwas zu lernen. Ne? Das kannte ich aus der Schule überhaupt nicht. Ne? Also da gab es wirklich kein Fach, was mich interessiert hat. Jetzt plötzlich diese ganzen Vorlesungen habe ich irgendwie weggezogen, ne, und dachte mir, was ein geiles Thema. Habe ich 3 Jahre da gearbeitet, auch noch bei der Tochterfirma von Wirth. Ich glaube, irgendwie der größte Schraubenhersteller der Welt, wo ich unglaublich viel auch gelernt habe, so über die Industrie und so. Und dann bin ich tatsächlich nach den 3 Jahren, gab es irgendwie nur eine Stelle im Controlling leider. Und ich meinte so, okay, das ist wirklich die letzte Position, wo ich, glaube ich, arbeiten will.
Zu langweilig.
Wirklich, ey, das, ja, da wäre ich untergegangen. Aha. Und dann bin ich in den Norden gegangen, nach Hamburg zurück, habe da auch ein berufsbegleitendes Studium gemacht und in der Unternehmensberatung gearbeitet. 2,5 Jahre. Und das war tatsächlich eine unglaublich gute Ausbildung. Na, man muss wirklich sagen, so Beratung, das ist nochmal wirklich unglaublich smarte Leute. Na, du kriegst sehr schnell viel Verantwortung und ich habe super viel gelernt. Aber dann gab es einen so einen Schlüsselmoment, da ich wirklich am Bahnhofsteig stand mit 2 Kollegen, die schon Mitte 40 waren. Und es war irgendwie Donnerstagnachmittag und die meinten, ey, jetzt ist Wochenende. Na, ich würde am liebsten Zeit mit meiner Frau verbringen, mit meinen Kindern. Aber eigentlich würde ich gerne kiten gehen, ne? Und das würde ich, das muss ich irgendwie in 3 Tagen unterkriegen, wenn überhaupt am Wochenende, weil den Rest bin ich immer von Montag bis Donnerstag oder von Montag bis Freitag auf Projekten in Deutschland, ne? Und ich stand da und dachte mir so, das will ich nicht.
Da will ich nicht dran.
Ja, genau. Und sie meinen halt dann auch noch, ist halt, Robert, ist halt goldener Käfig, ne? Also regional das zu verdienen, was du als Berater verdienst, unglaublich schwierig, ne? Also selbst ein guter Geschäftsführer kriegt nicht die Gehälter, die man als Berater verdient, wenn man das macht. Und ich war so, oh, Robert, wenn du jetzt nicht aufpasst, dann, ey, bist du in 10 Jahren stehst du da auch und erzählst das dem nächsten Beraterkollegen, ne?
Okay, wie alt warst du da, wie du diesen Schlüsselmoment hattest?
Muss 26, 27 gewesen sein. Ja, das war so der Moment, da war ich noch in der Hochschule und dann war es wirklich ein random Zufall. Es gab Fight Mediocrity, war ein YouTube-Kanal und die haben so Bücher zusammengefasst und animiert. Na, es war so Rich Dad, Poor Dad.
Ah, ja, voll. Freund.
Jeder glaub, hat diese Videos auch gesehen. Ja, ja, voll. Voll. Das ist, glaube ich, durch das ganze Internet gegangen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch die ersten Bücher gelesen. War irgendwie voll drin, weil irgendwie, keine Ahnung, ich war 2 Jahre in der Beratung, habe gut verdient und war jeden Monat pleite. Ne? Und ich dachte mir irgendwie so, irgendwie muss ich ja irgendwann mal lernen, wie man Kohle verdient, wenn ich irgendwann mal ein bisschen Kohle haben will. Ne? Hab dann mit Bodo Schäfer angefangen, der Weg zur finanziellen Freiheit. Und bin ich zu diesem YouTube-Kanal gekommen und dachte mir irgendwann nach irgendwie so einer Kiez-Nacht, ey, das kann ich auch. Ne? So einen YouTube-Kanal mache ich jetzt einfach auf Deutsch. Ne? Und habe dann wirklich die ersten Bücher, die ich gelesen habe, einfach zusammengefasst. Hab dann mir diese Animationssoftware runtergeladen, hab da 3-mal geklickt und war so, not a chance, animiere ich das, ne? Was eine scheiße Arbeit. Und dann dachte ich mir, ey, poste ich das einfach mal bei eBay Kleinanzeigen, ob ich jemanden finde für Whiteboard-Animationen, habe ich es genannt. Und zu dem Zeitpunkt kannte das noch niemand, ne? Das war, glaube ich, relativ neu, auch dieses Animationsfahren war neu. Hat sich jemand gemeldet und meinte so, ey, ich war eigentlich auf der Suche nach einem Whiteboard für mein Büro, aber was hast du denn da ganz genau vor, ne? Und dann habe ich ihm so ein Beispiel geschickt und meinte, ja, hört sich spannend an, lass mal machen. Ja.
Krass,
und ich super. So, okay, und dann haben wir wirklich die ersten 3 Videos zusammen gemacht. 5 Ideen hieß der Kanal damals.
Ah ja, der war von dir.
Der war von mir. Kannst
ohne
du heute
Scheiß.
Sogar noch die Videos
ich anhören. Hab, ja, ich habe den früher auch immer geschaut. Ah, krass. Ja, krass. Hey, das wusste ich gar nicht, dass der
da,
von dir war.
Ja, da erkennst du meine Stimme.
Ja, ja, genau. Ja, krass.
Und ja, dann haben wir wirklich irgendwann, konnte ich ihn halt nicht mehr bezahlen. Dave zu dem Zeitpunkt habe halt gesagt, hey, ich kann keine 300 Euro irgendwie pro Video bezahlen. Und meinte, ey, lass uns das einfach gemeinsam machen und gucken, was bei rauskommt. Na. Mhm. Haben das dann wirklich durchgezogen. Ich glaube, bis 50, 60 oder 70.000 Abonnenten haben wir die Welle irgendwie geritten. Das Problem war bloß, ich war dann irgendwann selbstständig, habe halt gekündigt. Ne? Wir hatten die ersten 10.000 Abonnenten und ich dachte mir, ich bin kurz vor Millionär. Ne? Also wenn man 10.000 YouTube-Abonnenten hat, dann denkt man sich so, ja, jetzt kann das Geld kommen. Ja. Es kam halt nichts. Ne? Und wir haben auch nie einen Business Case gefunden. Ne? Wir hatten dann alle möglichen Ideen für irgendwelche Affiliate-Partnerschaften, für irgendwelche Online-Kurse und so.
Ja, rein aus den Klick.
Da konntest du dir Klicks nicht mal ein Eis kaufen. Ja, klar. Weil wirklich, Millionen. Das war auch total, genau, das war eine total breite Zielgruppe. Na, ich glaube, in guten Monaten haben wir da vielleicht 200 Euro gemacht, ne, aber davon leben halt nicht zwei Leute. Und dann habe ich irgendwie echt ein halbes Jahr, nachdem ich dann gekündigt habe, habe ich halt zu Dave gesagt, ey, sorry, ich muss jetzt irgendwie das beenden, mach das gerne weiter. Er hat es dann auch weitergemacht. Weil ich irgendwie, ja, gucken musste, wie ich mit meiner Selbstständigkeit Kohle verdiene. Ja. Und dann war das wirklich Kraut und Rüben. Das war der Zeitpunkt, als Amazon FBA so ein Riesenhype war.
Ja. Wo sind wir da jetzt so im Zeitstall 2015 rum? Nein, 2016
ja,
wahrscheinlich, oder?
Ja, das muss irgendwie so noch ein bisschen vor Leaders Media gewesen sein. Es gab so ein, zwei Jahre, wo ich, glaube ich, selbstständig war, bevor ich die Gesellschaft gegründet habe. Ne? Da muss irgendwo gewesen sein. Und dann habe ich so einen Einjahresausflug in E-Commerce gemacht. Na, weil alle waren so, ja, alle waren so FBA, du musst FBA machen.
Ich auch
ja.
mal.
Wirklich, muss man gemacht haben. Ja,
ja.
Ja, habe ich mich da durchgekämpft, bin irgendwann irgendwie auf Pfeffermühlen gekommen und habe dann irgendwie einen großen Stil Pfeffermühlen importiert.
Weil es deine Leidenschaft war, Pfeffermühlen?
Voll, weil es meine Leidenschaft war, ne. Um dann irgendwie im halben Jahr, glaube ich, zu den Anruf vom Steuerberater zu bekommen, ja, sie haben jetzt hier eine halbe Million in einem halben Jahr gedreht, aber ist ungefähr nichts übrig geblieben. Na,
okay.
Und ich so, den ganzen Aufriss und es ist nichts übrig geblieben. Und also, kannst froh sein, wenn du plus minus null rausgehst, aber Gewinn hast du auf jeden Fall nicht gemacht. Na. Mhm. Und das war der Moment, dass ich so realisiert habe, dass ich gar nicht so ein Problem mit Beratung hatte und dass mir Beratung auch eigentlich immer Spaß gemacht hat. Aber dieses Modell, dass man durch Deutschland reisen muss und vor Ort beim Kunden sein muss, hat mir immer nicht gefallen. Aber ich habe zum Beispiel zu dem Zeitpunkt auch so kleinere Amazon FBA Workshops gegeben, wo ich einfach den Leuten irgendwie für 100 Euro oder für 200 Euro gezeigt habe, was ich mit den Pfeffermühlen gemacht habe und jeder konnte so machen, was er wollte. Und da waren auch immer nur 5 bis 10 Leute dabei. Aber das hat mir immer am meisten Spaß gemacht, ne? Und dann bin ich irgendwann so rübergeschwenkt und hatte aber das Gefühl, ich hatte irgendwie YouTube geknackt, ne? Mit 50.000 Abonnenten war es irgendwie ein ganz guter Beweis. Ich hatte den Podcast zu dem Zeitpunkt schon hochgezogen, wo ich auch irgendwie, keine Ahnung, 15.000 Hörer. Du
warst schon sehr früh dann dran eigentlich zu dem Zeitpunkt.
Voll, das war echt recht früh alles. Da habe ich Instagram mir angeguckt und dann dachte ich mir so, Mensch, ich bräuchte eigentlich nur ein Produkt oder ein Angebot, weil diese Social-Media-Kanäle organisch Leuten dann zu zeigen, wäre eigentlich perfekt. Und da kam irgendwie die Idee, dass ich im Podcast einfach mal gepitcht habe, ey, wer hätte Lust an so einer digitalen Marketing-Ausbildung, ne? Es war wirklich so, ja, hier ist eine Idee, ne?
Ja.
Und dann habe ich aber einfach 50 Anfragen dazu bekommen, ne? Und ich so, da scheint irgendwie was zu sein. Und das war wirklich, glaube ich, mein erstes digitales Programm. Und das muss wirklich ganz am Anfang von Leaders Media gewesen sein, wo ich den Leuten wirklich organisches Marketing je Plattform gezeigt habe. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Dann hat sich tatsächlich so mehr und mehr rauskristallisiert, dass meine Zielgruppe sehr B2B-lastig ist. Dann kam irgendwie LinkedIn auf den Zettel. Dann haben wir uns da drauf gestürzt. Und heute sozusagen ist es viel, dass wir Kunden LinkedIn zu 80% beibringen. Und jetzt gibt es ein paar Anwendungsfälle, wo, was weiß ich, Facebook und Instagram-Ads vielleicht ganz interessant sind. Aber für die meisten, wenn du einen guten Job auf LinkedIn machst, für die meisten B2B-Unternehmen
reicht das nicht. Ich finde das mega spannend. Also ja, genau, wo du jetzt sagst, 5 Ideen, daher kommt mir deine Stimme wahrscheinlich bekannt vor.
Weil ja,
ich habe das damals immer geschaut. Ich war zu der Zeit, ich bin ein bisschen jünger als du, war, glaube ich, so mit der Schule fertig und habe dann so ein Jahr lang in Australien gelebt und habe mich während dieser Zeit eben damit beschäftigt, ja, was kann ich machen? Und habe dann auch so diese klassischen Bücher gelesen, Denke nach und werde reich und Rich Dad Poor Dad und das alles. Und da, glaube ich, haben wir von dir dann ab und zu so diese Zusammenfassungen reingezogen.
Aber das Witzige war, dass ich viele Ängste überwunden habe, die später sehr hilfreich waren. Zum Beispiel weiß ich noch mit Dave, wir hatten irgendwie 10.000 Abonnenten und waren so, wir müssen ein Special machen. Und das war das erste Mal, wo wir gesagt haben, wir gehen vor die Kamera, ne? Ich habe mir in die Hose gemacht. Wirklich. Ich weiß noch, wie wir uns irgendwie verabredet haben in Hamburg, die Kamera angeschmissen haben und ich weiß gar nicht, wie viele Durchläufe wir gemacht haben von diesem Video, das dann gepostet haben. Mhm. Und ich war so, bitte Welt, geh nicht unter. Ne?
Ja.
Und die Leute am nächsten Tag alle total dankbar, haben sich voll gefreut, fanden das voll spannend, wer wir irgendwie sind. Und ich habe das Gefühl, diesen Moment auch gehabt zu haben, sich vor die Kamera zu trauen, ist was, was mir später jetzt auch heute noch total hilft, weil es doch am Ende viel Überwindung kostet, ne? Und wenig Leute sich trauen.
Und ich glaube auch, dass es einfach viele, also ich glaube, jeder hat das am Anfang von der Selbstständigkeit oft, dass er Angst vor Sichtbarkeit hat. Oder vielleicht nicht nur am Anfang, vielleicht auch später dann noch. Und du hast ja dann, hast du dann bewusst eigentlich am Anfang so Geschäftsmodelle gewählt, wo du so eher anonym im Hintergrund warst, weil Amazon FBA kennt man ja eigentlich den Hersteller, der das drüber verkauft, eigentlich auch nicht so wirklich. War das bewusst so gewählt, weil du oder war das jetzt einfach nur Zufall, weil du gesagt hast, ja, das war jetzt genau das, was mich irgendwie in dem Moment angesprochen hat?
Es würde sehr strategisch klingen, wenn ich sagen würde, ja, aber auf gar keinen Fall. Also ich glaube, ich habe mir jede Formel geschnappt, die irgendwie vielversprechend danach klang, dass man davon leben kann irgendwie. Es wäre mir auch irgendwie so gefühlt, egal, was man dafür tun muss. Das waren so die größten Hypes zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mit diesem ganzen Content-Thema, das hat auch jetzt noch so die letzten 2-3 Jahre gebraucht, bis ich realisiert habe, was das eigentlich für eine Power hat, ne? Und ich habe auch das Gefühl, so Gary Vaynerchuk hat das irgendwie schon 5-8 Jahre irgendwie gemacht, aber das war so ein Einhorn irgendwie, ne? Und jeder war so, okay, das ist ein Typ und er macht das irgendwie für seine Agentur, aber es ist nicht reproduzierbar, ne? Das würde niemand machen, weil es einfach unendlich Aufwand ist. Ja. Und ich habe erst das Gefühl, so als auch Homozy und so dazugekommen sind, dass die Leute auch so nach und nach realisiert haben, ach krass, dieses Content-Spiel organisch, das macht ja schon irgendwie in vielen Dimensionen Sinn, ne? Und ich habe auch das Gefühl, in meinem Fall hat auch mein Content mich die letzten Jahre irgendwie durchgefüttert, ne? Und ich glaube, gerade im B2B-Bereich ist es auch immer vergleichbarer geworden alles, ne? Keine Ahnung, hunderte von E-Commerce-Agenturen, hunderte von Recruiting-Agenturen. Und jetzt ist mittlerweile halt eine coole Formel, irgendwie aus der Vergleichbarkeit rauszukommen und gerade den Gründern zu sagen, ja, du kannst dich hinter der gesichtslosen Webseite irgendwie verstecken, aber dann wirst du es immer schwer haben, ne? Oder du traust dich halt mit Content rauszugehen. Und es kann ja auch komplett fachlicher Content sein, wo du einfach deine Expertise zeigst und all dein Leben wird leichter. Aber es hat echt das Gefühl, das war wirklich, vor 5 Jahren war das noch so, wer macht Content, ne? Und wofür?
Da war es noch eher so gegenteilig, so, hey, du brauchst kein Content und wer Content macht, ist dumm oder was weiß ich.
Ja, wirklich, da gab es so gar keine Argumentation dafür, das irgendwie zu machen, ne? Und ich war mir so, Mann, Robert, was kannst du eigentlich, ne? Aber umso mehr ich dann irgendwie geaddet habe und verstanden habe, okay, Content ist auch erstmal nur Traffic, du brauchst auch irgendwas, um Conversion zu machen. Und das war tatsächlich auch, glaube ich, vor 4 Jahren oder so, haben wir das erste Mal einen kleinen LinkedIn-Kurs gelauncht, ne? Also wirklich für 250 Euro. Und ich habe versucht, den über ein Webinar direkt zu verkaufen. Na? Und das hat irgendwie nach dem 5. Mal oder so geklappt. Und da kam das erste Mal so Live-Buchungen rein. Ne? Und ich war so, was? Und das ist tatsächlich ein großes Standbein von unserer Firma mittlerweile, ne, dass wir auch heute noch eine Academy haben, wo wir sozusagen Leute ausbilden und es ein Selbstlernkurs ist mit der Community. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, du musst nicht nur Content können und irgendwie Ads können, sondern musst auch einen Funnel und du brauchst Instrumente, um die Leute zu konvertieren. Und das ist halt das Coole, dass wir das mittlerweile auch unseren Kunden zeigen können. Nicht nur, wie sie irgendwie Kurse vermarkten, sondern wie sie halt auch ihre Angebote erfolgreich in Vorträgen, in Workshops, in Webinaren vermarkten können, sodass die Interessenten am Ende sagen, ja, ich möchte gerne einen Termin bei euch buchen.
No. Geil, also so ein ganzheitlicher Ansatz im Endeffekt, weil nur Content zu posten auf LinkedIn wird dich ja nicht retten, so das ist schön und alles gut, aber da wirst du jetzt auch nicht die ultra krassen vielen Inbound-Leads bekommen.
Null. Und aber, das ist halt das Coole, weil das ist das, was ich auch gemerkt habe, auch so bei, wenn du zum Beispiel zu Agenturen gehst, ne, die Werbeanzeigen für dich schalten. Und das Experiment haben wir selber gemacht. Ich war dran, unsere LinkedIn-Ads abzugeben und bin zu einer Agentur gegangen. Ne, und die haben natürlich auf unsere nicht funktionierenden Funnels sozusagen zu dem Zeitpunkt einfach Ads geschaltet. Ne? Und ich so, hä? Voll der Fehler im System. Ne? Ja, also eigentlich müsstest du dir den Funnel ja auch angucken. Aber dann ist mir klar geworden, dass auch wenig Leute jemals dahin kommen, ein Webinar zu bauen, was konvertiert. Ne? Weil es einfach eine Fähigkeit ist, die lange braucht. Ne?
Erstens das und auch mehrere Iterationen braucht. So unwahrscheinlich, dass du, wenn du nicht gut im Copywriting bist, oder selbst wenn du auch gut im Copywriting bist, dass du die erste Version, die du schreibst, sofort komplett durch die Decke geht. Du brauchst vielleicht 2, 3, vielleicht sogar 4 verschiedene Iterationen, bis du dann ein Webinar gefunden hast, was richtig gut konvertiert. Und selbst dann kann man immer optimieren.
Und das ist wirklich jetzt, ich glaube, diesen Vortrag in abgewandelten Form halte ich jetzt wahrscheinlich 3 Jahre schon. Ne? Mhm. Und dieses Jahr, jetzt Anfang des Jahres, habe ich wirklich das erste Mal das so Break-Even hinbekommen, dass ich wirklich rein Werbeanzeigen draufgeschaltet habe, ne? Und so viel verdient habe, wie ich ausgegeben habe, ne? Und ich war wirklich so glücklich wie noch nie in meinem Leben, ne? Okay. Weil irgendwie so warme Leute und Interessenten, die du in deine E-Mail-Liste hast und LinkedIn-Kontakte und so, das kriegt jemand easy. Relativ zügig ja. hin. Mhm. Ne? Mhm. Aber dass Leute, fremde Leute, die wirklich noch nie was von dir gehört haben, plötzlich in einem Training sind und entweder einen Termin buchen oder direkt was kaufen bei dir, ne? Und ich glaube, da muss man die Leute einfach ein bisschen abholen und erklären, wie lange der Weg ist. Auf der anderen Seite ist halt die coole Argumentation, du brauchst eigentlich nur einen Vortrag oder ein Webinar und darüber kannst du dann dein Unternehmen erfolgreich skalieren, ne?
Ja, wie Russell Brunson gesagt hat, just one funnel away.
Ey.
Es ist schon was dran. Du hast ja vorhin auch gesagt, so mit Alex Hormozi, und da gebe ich dir auf jeden Fall recht, hat man so ein Live-Beispiel gesehen, wie ja. schnell oder wie wichtig Content ist und wie schnell dich das auch zum Wachsen bringen kann. Ich meine, er hat ja, glaube ich, gefühlt innerhalb von 2 Jahren 3-4 Millionen Abonnenten, ja. YouTube-Abonnenten dazu bekommen. Das war richtig krass, auch mit richtig gutem Content. Mich würde ganz gerne nochmal interessieren, wie du dich selbstständig gemacht hast. Also auch mit den 5 Ideen und dann auch danach. Wie haben da deine Freunde und deine Familie drauf reagiert, wie du jetzt gesagt hast, hey, ich habe jetzt zwar studiert, aber ja. ich mache was komplett anderes. Ich mache mich selbstständig.
Es gab Gott sei Dank sozusagen so eine Übergangsphase irgendwie. Also das okay. letzte halbe Jahr in der Unternehmensberatung war ich schon nach Feierabend immer mit diesem YouTube-Kanal beschäftigt. Und die Leute haben ja so ein bisschen gesehen, dass das funktioniert. Ne? Also haben zumindest gesehen, dass das irgendwie Abonnenten gibt. Ich weiß noch, im Urlaub mit meinen Eltern irgendwie in Italien. Und ich irgendwie echt immer wieder so refreshed habe, diese YouTube-App. Und wirklich jedes Mal, wenn ich refreshed habe, haben wir wieder Abonnenten bekommen. Na, und ich so, Digga, was ist das Geiles, ne? Geil. Und es gab aber doch, also man muss wirklich sagen, es gab relativ viel Reibereien zu dem Zeitpunkt, ne? Sowohl meine Eltern waren natürlich so, ey, du hast irgendwie einen super sicheren Job in der Unternehmensberatung. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht so 100%ig irgendwie überzeugt, weil wirklich, als ich in eine Beratung gestartet bin, war ich auch so, ey, ich will mal Partner werden, ne? Also, das ist sozusagen Anteilseigner von der Firma. War da voll ambitioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass ich einen Dämpfer nach dem nächsten bekommen habe. Ne? Also wirklich, irgendjemand hat es mal gesagt, ich weiß gar nicht, wie es ging, Motivation ist, seine Mitarbeiter nicht zu demotivieren. Ne? Und ich glaube, es war das Paradebeispiel. Ich glaube, ich wäre heute noch bei denen angestellt, wenn die nicht einen Schuss vor dem Bug nach dem nächsten gemacht hätten. Ne? Und dann ist auch nur dieses YouTube-Ding irgendwie so nach Feierabend entstanden. Aber meine Eltern, habe ich dann, weiß ich noch, bei einem Spaziergang gesagt, ey, ihr könnt eure Meinung halten, ne, die ihr irgendwie habt. Aber wenn ihr das nicht runterschluckt und nicht akzeptiert, dass ich meinen eigenen Weg gehe, werden wir ein Problem haben, ne. Und wirklich in dem Moment war Ruhe.
Okay.
Ne.
Okay.
Und da war wirklich so, stark. Aber es war, glaube ich, auch so wichtig, das irgendwann mal zu sagen, weil sonst wäre es immer so ein schwelender Konflikt irgendwie gewesen. Und ab dem Zeitpunkt war auch so, okay, wir akzeptieren es. Du machst es, und es war aber gleichzeitig auch dann weiterhin unterstützend, ne? Weil manche dann, glaube ich, auch irgendwie so sagen, so, ja, die haben dir ja gleich gesagt, dass das nicht funktioniert, ne? Und das war Gott sei Dank gar nicht der Fall. Das ist der
Satz, vor dem man am meisten Angst hat.
Ja, yeah, wirklich. Und das war Gott sei Dank dann irgendwie nie der Fall, sondern irgendwie immer mitgedacht. Mein Vater ist auch seit irgendwie 30 Jahren Unternehmensberater, ne?
Okay.
Und das Verrückte ist, seit 5 Generationen auf meiner väterlichen Seite gab es keinen Angestellten, ne?
Okay, und dann, krass.
Ja, wirklich. Ich dachte mir auch so.
Krass.
Und dann dachte ich mir auch so, okay, vielleicht sind irgendwie die Gene oder so, na, aber wir alle haben dieses, ja, auf der Seite, auch mein Opa damals, keiner mochte es, wenn einem irgendwie jemand was sagt.
Ja.
Und dann blieb eigentlich nur als Option, sich irgendwie selbstständig zu machen. War das jetzt irgendwie ein Riesenvorteil? Nicht so wirklich. Mein Vater hat sich irgendwie nie in die Arbeit gucken lassen, hat mir jetzt businesstechnisch auch keine großen Tipps gegeben. Heute gibt er mir immer irgendwelche, dass ich irgendwelche Vorträge vor Ort halten soll. Und ich denke mir so, ja, es gibt schon sowas wie Webinare mittlerweile. Ne?
Ja gut, ist halt noch eine andere Zeit gewesen.
Ja, genau, andere Zeit. Und aber viele Freunde verloren, muss man wirklich sagen. Also das ging dann schon mit Amazon FBA irgendwie los, dass du, keine Ahnung, dann irgendwie Umsatz, ne, 10.000, 20.000 Euro Umsatz pro Monat gemacht hast. die dann irgendwie angefangen haben, neugierig zu werden, aber auch gleichzeitig neidisch zu werden, ne? Die ja auch diese Transformation gar nicht mitgemacht haben, dass das halt nicht Gewinn ist, ne? Dass es halt irgendwie cool
aussieht. Das ist immer das Schwierige, ja, bleibt, klar, ne?
Genau.
Klar, ja.
Die nur sehen so, okay, Robert macht jetzt irgendwie, ist hier der Big Shot und macht irgendwie 10.000 Euro oder so.
Ja.
Muss man wirklich sagen, da ist fast niemand von der Zeit irgendwie übrig geblieben, ne? Und manchmal denke ich mir auch so, es ist sehr schade. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, es ist schwer, irgendwie diesen Menschen irgendwie weiterhin gerecht zu bleiben. Ne? Ich habe da kein Problem, weil ich irgendwie so meinen Weg gegangen bin. Ich habe aber das Gefühl, viele Leute würden diesen Weg auch gerne gehen, aber trauen sich nicht, haben das falsche Umfeld. Ne? Und ich habe das Gefühl, es gibt wenig Leute, die so fest im Sattel sitzen und richtig zufrieden sind, ne, die das einfach akzeptieren. Also ich habe hier Freunde auch in Spanien, mit denen fahre ich Motorrad, ne? Die haben wirklich die einfachsten Jobs hier, sind aber die glücklichsten Leute, ne? Denen ist völlig egal, wo du wohnst, denen ist egal, ob du, keine Ahnung, ob du Porsche fahren würdest, ne? Weil die einfach mit ihrem Leben happy sind. Und ich habe das Gefühl, das habe ich zumindest, als ich mich selbstständig gemacht, sehr vermisst, weil die Leute alle immer so neidisch rübergeguckt haben. Ne?
Das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, dass das auch jeder so ein bisschen kennt, Robert. Also, und ich finde es auch teilweise schade, dass dann so mit manchen Freunden so ein bisschen auseinandergegangen ist. Ich kenne das auch, dass dann so ein bisschen neidisch oder erstmal so wirst du ein bisschen belächelt. Ja, was soll das jetzt und so? Und dann sehen sie, okay, es läuft ja doch irgendwie oder können es auch nicht einordnen. Also, auch wenn dann nicht alles, was an Umsatz reinkommt, Gewinn ist. Manche. Also bei uns sind zum Beispiel schon ehemalige Schulkameraden Kunde geworden,
lustigerweise.
Ja, die aber zuvor noch so ein paar Jahre zuvor so ein bisschen gewitzelt haben, ja, das funktioniert ja eh nicht oder das ist ja nichts dahinter quasi. Was man am Anfang immer so hat, wenn was im Internet irgendwie was nichts Greifbares ist.
Ja.
Genau. Und
aber ich glaube, man ist es wichtig, sich zu trauen, auch Leute hinter sich zu lassen. Ne? Und 100%. Ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer. Auf der anderen Seite hat es dann so Plätze freigemacht für neue Leute. Ne? Also wie viele Leute ich auch entlang des Weges kennengelernt habe, unglaublich spannende Persönlichkeiten. Auch Leute, die unternehmerisch noch mal viel weiter sind irgendwie. Ne? Und ich habe das Gefühl, da wird es auch immer entspannter. Ne? Also umso weiter die Leute auch sind, umso weniger Ego hat man, umso mehr unterstützt man sich irgendwann. Und ich habe das Gefühl, dass halt auch Selbstständigkeit und Unternehmertum halt so eine Reise zu sich selbst ist und dass man, glaube ich, immer zu einer besseren Version, bestenfalls von sich selbst wird, ne?
Ich glaube, dass eigenes Business aufbauen so die beste Persönlichkeitsentwicklung ist, die man machen kann. Also da brauchst du nicht auf 500 Seminare gehen, sondern bau dir einmal, geh durch die Höhen und aber auch durch die Tiefen, weil die hat man am Anfang, die hast du wahrscheinlich gehabt, haben wir gehabt. Und das sieht man halt so von außen dann auch nicht. Und dann wirkt es halt so jetzt bei dir, boah, krass, Robert, super erfolgreich, über Nacht gefühlt, aber es hat halt auch ein paar Fehlschläge gebraucht und ein paar Pfeffermühlen, die...
Ja.
was würdest du sagen, welche persönliche Herausforderung hat dich denn so am meisten in deinem Leben geprägt oder vielleicht hat es auch irgendwie so die Herangehensweise generell an dein Business auch so ein bisschen beeinflusst?
Ich glaube, viel Herausforderungen, die ich bekommen habe, ist, als ich die ersten Mitarbeiter eingestellt habe. Ich habe das Gefühl, das ist nochmal so ein ganz neues Skillset irgendwie, was man lernen muss und neue Fähigkeiten, die man lernen muss. Und tatsächlich auch irgendwie erst in den letzten 1 bis 2 Jahren erst so realisiert, was meine Rolle auch irgendwie ist und worin ich auch gut bin. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich hatte lange und vor 3 bis 4 Jahren gerade am Anfang, als das Team gewachsen ist, diese Vorstellung, man wird zu diesem Manager, der so über allen steht und du hast irgendwie diese Funktionsbereiche. Und habe genau das gemacht, ne? Ich hatte jemanden für Sales, ich hatte jemanden für die Beratung, ich hatte jemanden fürs Marketing. Ich war todunglücklich, ne? Also nicht nur habe ich bei allen natürlich so ein bisschen gesehen, was ich anders machen würde. Gleichzeitig war ich aber so, ich will den Leuten halt nicht reinfummeln, ne?
Ja.
Und ich hatte keine eigenen Projekte mehr, ne? Also es war so, du guckst die ganze Zeit so auf die Kiste, ne? Aber bist so, ja, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag, ne? Und dann irgendwann geschiftet gemerkt, die erste Position, die ich irgendwie wieder einnehmen wollte, ist die Verantwortung fürs Marketing zu haben, ne? Weil ich einfach gemerkt habe, daran habe ich unglaublich Freude. Guess what? So als Marketer ist das doch eine Position, die einem Freude bereitet. Ja. Und dann aber gleichzeitig diesen Spagat auch hinzubekommen, trotzdem die Führungskraft für Sales zu sein und auch da reinzugucken und Sparring zu geben. Das hat lange gebraucht, ne, weil ich immer gute Leute hatte, aber auch die ab und zu mal ein zweites Paar Auge brauchen. Und auch in der Beratung sozusagen, auch da habe ich mit Ann-Christine eine unglaubliche Partnerin, die da einen super Job macht. Aber auch da natürlich Unterstützung braucht, ab und zu bei Kundinnen und Kunden. Und das war so, dass ich jetzt hingekommen bin und realisiert habe, was eigentlich meine Genius Zone ist, ist Content Creation, glaube ich, ne? So banal es klingt. Und das Coole daran ist, dass Ads Content sind, YouTube-Videos sind Content, LinkedIn-Posts sind Content und auch die Module und Anleitungen und so, die wir unseren Kunden zeigen, wie sie halt Leads bekommen können, sind genau das. Ne? Mhm. Und das habe ich jetzt in den letzten Monaten immer weiter runtergestrippt, so was die fünf Sachen sind, die ich eigentlich machen muss und in denen ich richtig gut bin. Und das hat so viel Momentum aufgebaut, was die Leute, glaube ich, auch merken und was ich auch so bei den YouTube-Videos und so immer wieder als Feedback bekomme. Krass, was du auf YouTube lieferst, ist mehr wert als die meisten LinkedIn-Kurse, wo man ein paar tausend Euro für bezahlt. Na, und das ist natürlich cooles Feedback. Aber es hat lange gebraucht, um da hinzukommen und das Gefühl zu haben, du sitzt irgendwie so im Fahrersitz. Ja.
War das so, weil du gedacht hast, okay, du musst das so aufbauen, wie es alle anderen irgendwie propagieren und dann halt irgendwann gemerkt hast, hey, das ist ja gar nicht, also da fühle ich mich ja gar nicht so wohl damit, sondern ich muss die Strukturen so bauen, wie es für mich passt oder dann die Parts übernehmen, die mir Spaß machen.
Ja, also ja. Es war genau das. Ne? Ich habe mich im Markt umgeguckt, wie es alle anderen gemacht haben. Alle haben es so gemacht. Ne? Und das war tatsächlich, ja, war, glaube ich, ein Ausflug, den man mal gemacht haben muss. Auf der anderen Seite war es auch so klassisch, ja, du machst, schaltest Werbeanzeigen auf dem VSL und ein Sales-Team sitzt dahinter. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, ich bin nicht der Hardcore-Sales-Guy, der da irgendwie dem Sales-Team irgendwas erzählt. Ne? Und war so, ey, das passt schon irgendwie nicht. Ne? Und dann habe ich irgendwie immer mehr Power auch zu mir genommen. Dann haben sozusagen die Webinare für die Selbstlernerkurse haben irgendwie einen guten Cashflow gebracht und haben gut funktioniert. Ich habe jetzt die Funnels gebaut, dass wir relativ gut Inbound-Leads für unsere Beratungsprogramme bekommen. Und ich so, ah, okay. Ne? Also ich habe irgendwie ein ganz anderes Modell als die meisten da draußen. Weil ich habe das Gefühl, auch bei den Gründern muss man sich sehr treu sein. Ich habe viele Kumpels, die sehr saleslastig sind und einfach deswegen sich selbst hebeln und ein gutes Sales-Team aufbauen. Ne? Ich habe aber auch andere Freunde, die sehr marketinglastig sind und die dann auch überlegen, hey, wie können wir mehr Inbound-Leads bekommen und wie können wir halt bisschen entspannteres Sales-Team haben, was aber trotzdem die Leute noch abgeschlossen bekommt. Und das war wirklich so eine Reise wieder sich zu sich selbst, dass ich gemerkt habe, ey, sich im Markt umzugucken, ist meistens der falsche Ansatz. Ne?
Ja, sich zu vergleichen generell, so das ist ja auch am Anfang, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob man das ganz wegbekommt, aber das, glaube ich, hat jeder am Anfang auch mal, dass man schaut, okay, was macht der? Okay, der ist zehnmal weiter, scheiße, jetzt muss ich das auch genauso machen und dann merkst du halt irgendwann, okay, aber genauso wollte ich es ja nicht.
Voll.
So, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber du bist ja auch recht viel unterwegs. Habe letztens auch das Motorradbild da gesehen.
Ja.
So, wenn ich halt den ganzen Tag 12, 13 Stunden nur im Büro sitzen müsste, jeden Tag, dann wäre das nicht so das Business, was mir meinem Leben irgendwie dient. Ich meine, klar, es gibt mal Phasen und da hat ja keiner ein Problem, wenn man mal ein bisschen aktiver werden muss, aber wenn so die Freizeit dann drauf geht oder dafür sind wir wahrscheinlich angetreten, mehr Zeit zu haben.
Ich glaube, das ist auch, ja, ich glaube, das ist auch die Abi 3.0 und Aufwärtsfraktion, ne? Ja. Letzte Reihe Lebenseinstellung. Ich glaube, wir versuchen uns das Unternehmen auch so leicht wie möglich zu bauen, ne? Ja. Also das habe ich jetzt auch gemerkt, einfach auch irgendwie ein bisschen mehr die Kontrolle da in die Hand genommen und gesagt, hey, ich habe hier ein super Team. Was sind all die Sachen, die ich einfach nicht mehr machen will? Und habe denen das alles in die Hand gedrückt und war so, ja, viel Spaß damit, ne? Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Aber das sind die Sachen, die ich machen will, ne? Ja. Und alles andere will ich nicht mehr machen. Und das hat halt auch viel für Freizeit gesorgt. Und am Ende merke ich aber, dass ich einfach unglaublich viel Freude auch gerade am Arbeiten habe.
Das ist wichtig, ja.
Aber auch der Grund, warum wir zum Beispiel das halbe Jahr in Spanien sind, weil einfach, keine Ahnung, wenn du in der Mittagspause am Strand sitzt und irgendwie da dein Mittagessen isst, ne, das ist all der Unterschied, ne. Also da könnte man auch, keine Ahnung, könnte man mir wahrscheinlich das Doppelte bezahlen dafür, dass ich jetzt im Winter in Hamburg sitzen würde. Mhm. Not a chance, ne. Ja. Also dann wäre ich so, ja, was mache ich jetzt damit, ne? Und ich glaube, da haben wir die wahrscheinlich ähnliche Motivation, warum wir dieses Unternehmen gebaut haben.
Ne? Auf jeden Fall, ja. Jetzt hast du ja erzählt mit Leaders Media, ihr habt dann irgendwann angefangen, auch diese Selbstlernkurse auch zu verkaufen für 200 Euro oder so, glaube ich, hast du gesagt.
Ja.
Du hast ja ein Büro in Hamburg, oder? Hast du noch, gell?
Hm? Ja.
Wie ist das dann immer weiter gewachsen? Also du hast ja dann angefangen, ja, so Richtung Unternehmensberatung, Content, Erstellung zu helfen. Führ mich mal durch. Jetzt sind wir wahrscheinlich 2018, 17.
Ja, da in die Richtung. Mhm. Da haben wir tatsächlich, ja, da muss man wirklich sagen, da haben wir viele Sachen gelernt. Ja, das weiß ich noch. Ich weiß noch, mit einem DAX-Konzern, der Marketingverantwortlichen, saßen wir im Call und sie meinte so, boah, Social Selling ist ja überall. Das ist ja ein gigantischer Trend im Moment. Und jetzt muss man 12 Monate zurückspulen. Ja, und das war der Moment, wo ich wirklich gegoogelt habe mit meinem damaligen Partner sozusagen, der Sales gemacht hat. Und wir bei Social Selling einfach bei Google nur so einen eingestaubten Wikipedia-Eintrag gefunden haben. Na? Und da war vor 12 Monaten vorher nichts, na, zu dem Thema.
Okay.
Und dann haben wir sozusagen die Trommel mal angefangen und haben angefangen, monatlich so ein Live-Training zu machen. Na? Und haben wirklich alles darauf optimiert, haben jedes Mal versucht, möglichst viele Leute organisch da reinzubekommen, hatten wirklich zu Spitzen 300 bis 500 bis teilweise 600 Anmeldungen. Na? Und haben die Leute für Social Selling begeistert, ne? Weil wir einfach von dem Thema sehr überzeugt waren, ne? Haben ganz genau gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und dann wirklich 12 Monate später hatten wir irgendwie so einen kleinen Trend kreiert, ne? Dass Leute völlig unabhängig von uns waren so, ey, Social Selling und LinkedIn ist ja irgendwie total der Hype, ne? Was wir entlang des Weges gelernt haben, in den Selbstlernerkursen war das nie ein Problem, dass wir eine sehr diverse Zielgruppe hatten. Na, also dann hattest du wirklich Leute von teilweise Immobilienmaklern, von Agenturgründern bis irgendwie Beratungsunternehmen. Wenn es dann in die Beratung ging, haben wir aber sehr schnell gemerkt, dass wir da irgendwie ein Problem bekommen.
Schwierig, na, dann, wenn es nicht homogen ist, die Zielgruppe.
Genau, genau. Und auch, das ist auch etwas, was ich in der Beratung einfach gelernt habe, dass natürlich die Leute, mit denen du zusammenarbeitest und deren Situation die größte Variable ist, ne? Also umso fortgeschrittener sozusagen die Person ist, umso leichter ist es, denen zu helfen, Ergebnisse zu erzielen. Ne? Und da haben wir jetzt tatsächlich in den letzten 1 bis 2 Jahren einen großen Schwenk gemacht, weil wir bis dahin gerade vielen Selbstständigen geholfen haben, ne? Aber tatsächlich einfach gemerkt habe, dass viele kein Proof of Concept haben, also kein skalierbares Angebot haben und die meisten einfach noch nicht verkaufen können. Ne? Und da bin ich tatsächlich auch, habe ich gemerkt, der falsche Ansprechpartner, ne? Ein Angebot kann ich vielleicht noch entwickeln, aber Vertrieb von den Basics beizubringen, ne, überhaupt nicht meine Expertise. Und habe dann auch irgendwann gesagt, hey, LinkedIn bringt dir halt nichts, wenn du nicht beim Mittagessen jemandem was verkaufen kannst. Ne. Und dann sind wir irgendwann hingekommen und haben halt gemerkt, dass gerade mehr oder weniger Agenturen, die schon 2 bis 3 Jahre am Markt sind, Softwareunternehmen, die mehrere Jahre am Markt sind oder auch Startups, die schon mehrere Jahre am Markt sind, die 5 bis 10 Mitarbeiter haben oder teilweise 20, 30, dass die häufig durch Empfehlungen nur gewachsen sind, ne? So ein bisschen LinkedIn auf dem Zettel haben und man dieser Zielgruppe unglaublich gut helfen kann, ne? Also die richtigen Marketingbotschaften zu entwickeln, guten Content zu entwickeln, Funnels aufzubauen, LinkedIn-Ads zu schalten und von Tag 1 mehr oder weniger Spaß mit denen zu haben, ne?
Weil da die Hebelwirkung ganz anders ist. Weil du
voll
Weil die brauchen halt wirklich dann nur mehr Leads im Endeffekt. Und bei vielen Anfänger oder Business-Anfängern ist es halt so, die denken, sie brauchen mehr Leads. Aber eigentlich, wenn du denen 100 Leads gibst, schließen die trotzdem nur irgendwie 1, 2 ab. Und dann denkst du, ja, so viele Leads kannst du gar nicht bekommen.
Ja. Und an dieser Stelle muss ich nochmal Daniel Bittmann grüßen vom E-Com-Haus, in dem wir dabei geholfen haben, LinkedIn für sich sozusagen zu knacken. Und ich weiß noch, wie wir ein
Ich sehe seine Beiträge mal.
Ja. Gut. Und genau, dem haben wir geholfen. Und da war wirklich, haben wir die ersten Posts gemacht. So ein Format, wo man auch Leads drüber generiert, wo die Leute sich sozusagen melden und eintragen für einen Lead-Magnet. Ne? Und der erste Post irgendwie sich 150 E-Commerce-Leute eingetragen haben. Ne?
Krass.
Und ich so, okay, wie geht das mit Daniel? Mit dem ersten Post und mit anderen Kunden kriegt man das in 12 Monaten nicht gemeinsam hin, ne? Und dann war ich so, okay, der Input und die Leute, mit denen du das machst, ist die größte Variable, ne? Das kann man natürlich nicht bei jedem sozusagen garantieren, dass es so ist. Aber das ist mir auch klar geworden, dass das Marketing, was wir mittlerweile machen, eine ganz schöne Bazooka ist, ne? Also es ist eine ganz schöne Waffe, aber dass der Selbstständige damit überhaupt nichts mit anfangen kann. Ne? Wenn ich dem sagen würde, lass mal eine erste Kampagne machen und keine Ahnung, könnte mal 1.000 Euro in Ads ausgeben, ne? Dann würde er wahrscheinlich sagen, ja, aber nur solange 2000 Euro heute Abend bei rauskommen.
Ja,
genau. Ne?
Ja, das, und ich bin das, so, das ist immer die falsche Einstellung
wirklich, bei Ads. Und ich bin so, ja, wie würde ich ihm, also ich habe bis heute keine Erklärung gefunden, jemandem zu erklären, was mit Ads realistisch ist und was nicht. Aber dieses 1 Euro reinschmeißen und 2 Euro rausschmeißen, das ist kein Ding. Ne? Das können wir hier schon mal festhalten. Ja.
Ja, vor allem darfst du halt nur Ads mit dem Geld schalten, was dir nicht wehtut. Also du musst erstmal damit rechnen oder Spielgeld sehen. So, okay, wenn es jetzt weg ist, ist okay. Wenn mehr dabei rumkommt, ist noch besser. Ja. da gibt's oft eine falsche Erwartungshaltung, das stimmt. Okay, du hast dann gemerkt, so den Menschen, denen sie am besten weiterhelfen können, ist einfach, wenn sie Proof of Concept haben, validiertes Angebot haben, verkaufen können dadurch auch und eine homogene Zielgruppe dann einfach auch ist in der Beratung. Du hast jetzt ein wichtiges Wort angesprochen, so Social Selling. Ich weiß, es geistert immer überall durch die LinkedIn-Bubble. Ich würde ganz gerne von dir nochmal hören, was ist das genau?
Ja.
Wie definiert man das?
Ja, man muss wirklich sagen, das ist auch spannend zu beobachten, so Trends, das Social Selling, ich habe das Gefühl, mittlerweile schon so ein bisschen negativ konnotiert ist, ne, weil der Trend sich so ein bisschen abgelaufen hat, ne. Wir haben unser Steckenpferd tatsächlich auch nicht groß darauf gelegt, haben ihn in letzter Zeit mehr auf Content gelegt, weil ich einfach glaube, dass guter Content ein verdammt großer Schlüssel ist. Ne? Mhm. Wenn wir auf das Social Selling-Thema sozusagen zurückgehen und wie ich es damals verstanden habe, war immer die Logik, Menschen kaufen bei Menschen, die sie kennen und denen sie vertrauen. Ne? Und viele Leute glauben halt im B2B-Umfeld immer nicht dran, weil sie glauben, ja, man kauft irgendwie diese vergleichbaren Angebote. Ja, Angebot ist halt ein Faktor. Aber deine Persönlichkeit ist halt auch ein verdammt großer Faktor. Ne? Und die Idee auch gerade bei Content ist halt, dass die Leute dich das erste Mal kennenlernen. Und das ist halt das Coole, dass man wirklich mit LinkedIn-Content verdammt viele Leute noch erreichen kann. Ne? Ich glaube, in den letzten 12 Monaten habe ich 12 Millionen Gründer und Geschäftsführer erreicht über LinkedIn, komplett organisch. Ne? Also das heißt, die haben alle mal den Namen Robert Heinecke gehört. Ne?
Das kriegst du mit Ads gar nicht so easy.
Ey, da muss man ganz schön viel Geld ausgeben.
Budget, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen. Und dann kommt halt das Spiel, dass die Leute anfangen müssen, dir zu vertrauen. Ne? Da kommt dann sowas ins Spiel, dass man auch Direktnachrichten zum Beispiel auf LinkedIn smart machen kann. Ne? Wir vereinbaren auch über meinen Account und über ACs Account echt 4 bis 12 Termine pro Woche, ne? mit erfahrenen und gestandenen Gründern, wenn man weiß, wie man funktioniert. Und das ist so die kleinste Formel. Ne? Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen weiterentwickelter Sales, ne? Weil man so die Power von Content nutzt, um einfach unabhängig von der eigenen Zeit Vertrauen aufzubauen, ist aber auch die aufwendigste Formel. Ne? Also das ist auch immer das, was Kunden uns dann sagen oder mit dem machen, dass sie irgendwann sagen, ey Robert, ich habe keinen Bock mehr auf Nachrichten, was kann ich jetzt machen? Und ich dann sage, perfekt, du kannst es. Ne? Und jetzt gucken wir uns mal an, wie du irgendwie einen Workshop oder einen Vortrag bauen kannst, der konvertiert und du darüber deine Anfragen bekommst. Ich will aber immer, dass es sozusagen Backup ist, auf das man zurückfallen kann, weil wenn man halt nicht irgendwie über Nachrichten und Content Termine vereinbaren kann, dann hat man wirklich ein ganz anderes Problem meistens. Ne?
Ja, und es ist ja auch wichtig, so für den, so man fühlt sich mental einfach sicherer, wenn ich weiß, ich kann jederzeit organisch Kunden gewinnen oder Termine generieren. So, man muss das einfach beherrschen. Klar, später findet man dann Sachen, wo man es hebeln kann, wo man sagt, okay, will jetzt das vielleicht nicht mehr machen, weil ich kann mir andere Sachen. Kann man Ads leisten oder so, dann geht's auch.
Ja, da wird man immer irgendwann faul. Das haben wir auch gemerkt, dass wir dann irgendwie ein Jahr kein Outreach gemacht haben, also keine Direktnachrichten. Und dann gab's aber immer Monate, wo sich irgendwie keiner gemeldet hat. Keine Ahnung, weil die Sonne geschienen hat. Und dann war ich auch so, ey, das müssen wir wieder hoch und runter machen. Ne?
Ja.
Und das war dann halt cool, dass das auch dann ab der nächsten Woche wieder funktioniert hat, weil wir einfach wussten, wie es funktioniert. Ne?
Mhm. Okay, also Content ist sehr, sehr wichtig, hast du ja gesagt. Was mache ich jetzt, wenn ich auf LinkedIn bin und ich glaube, das ist eine reale Situation, die viele kennen. Ich poste viel Content, aber es meldet sich keiner. Ich weiß aber nicht, wie soll ich jetzt auf mein Netzwerk zugehen, ohne irgendwie bittstellermäßig zu wirken oder pushy zu wirken. Was ist da so ein Best Practice von deiner Seite aus?
Also zwei Sachen sind ganz spannend. Was wir wirklich bei vielen Kunden in den Fokus genommen haben und auch irgendwie ein großer Dominostein war Reichweite. Ne? Dass man wirklich auch 5-mal pro Woche posten kann, aber wenn du keine Reichweite bekommst, bringt dir das alles nichts. Ne? Mhm. Also dass auch sozusagen, wie häufig du postest, keine Kennzahl ist. Ne? Ich habe Leute, die posten alle 2 Wochen, aber dann kriegt jeder Post 5.000 bis 10.000 Ansichten. Ne? Ziel erreicht. Dann gibt es Leute, die posten täglich und kriegen 200 Ansichten, ne? Bringt dir halt überhaupt nichts. Und wenn du das sozusagen hast, verstanden hast, okay, Reichweite ist eine Dimension, dann haben wir so eine Drei-Phasen-Modell für Nachrichten. Ne? Und das hört sich zu banal an, Michael, du wirst lächeln, aber den meisten Leuten hilft es. Wir starten immer mit der Begrüßungsnachricht. Ne? Also das heißt, wenn du einen Kontakt hinzufügst, nachdem er dich bestätigt hast, begrüßt du die Leute wie Smalltalk. Ne? Also relativ simpel. Man kann schon überlegen, ob man da irgendwie ins Gespräch einsteigt. Ne? Aber ich sage immer, stell dir vor, du triffst jemanden auf einer Messe oder auf der Party. Ne? Dann schleuderst du ihm ja auch nicht im ersten Satz an den Kopf so, wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten. Ne?
Kauf bei
sondern,
mir.
Wirklich. Ne? Sondern, ey, cool, dass du auch hier bist. Ne? Wie läuft es bei dir im Moment? Also gibt es schon ein bisschen smartere Formulierung. Und dann springen die meisten direkt so zu Phase 3, dass sie so fragen, wollen wir vielleicht mal telefonieren? Ne? Und ich, das wird er ja auch in der Offline-Welt niemand tun. Ne? Ja,
genau. Und das ist genau das, was dann nervt.
So, voll, voll. Und ja, dann sind die Leute alle genervt und man denkt sich so, ah, da fehlt irgendwie was. Und da haben wir nur so eine zweite Phase eingebaut, haben so Eisbrecher-Nachrichten getauft, ne? Dass man einfach eine Konversation beginnt und da ist die Kunst einfach, gute Aufhänger zu finden. Ne? Also ich habe das Gefühl, wenig Leute haben irgendwie Aufhänger gelernt. ChatGPT kann Aufhänger, also kann jeder mal eingeben, was für Aufhänger kennst du. Aber keine Ahnung, wenn zum Beispiel jemand Content postet, ist es ja das Leichteste, gerade deinen letzten Post gelesen zu dem Alex Hormozi Buch, hab das auch gerade verschlungen. Ne? Vielen, vielen Dank dir für die Zusammenfassung, Robert. Wollte ich einfach mal da lassen. Fertig. So einfach, ne? Und dann kriegst du ja schon
wie,
Feedback.
Aber wie geht's dann? Ne? Dann schreibst du zurück. Aber wie komme ich dann, also wie, ich meine, das ist eh auch im Alex von Moses Buch.
Aber was man sozusagen hinbekommt, ist dann eigentlich, was sich gezeigt hat, wenn du einen guten Aufhänger hast und das Gespräch eröffnest, dann siehst du, ob von der Gegenseite was zurückkommt oder nicht. Ne? Und umso länger die Antwort ist, desto besser eigentlich. Ne? Also das, was du hinbekommen musst, ist eigentlich ein Gespräch aufzubauen. Ne? Und wenn du ein Gespräch hinbekommen hast, ne, dann kommt immer irgendwann der Punkt so, was machst du eigentlich? Ne? Wollen wir nicht mal einfach 15 Minuten telefonieren? Ne? Aber das kriegen die wenigsten hin, dieses Gespräch aufzubauen, ne? Weil da muss man halt wirklich digital schon ein bisschen sich Mühe machen und es reicht halt nicht, keine Ahnung, hallo Robert, ich sehe, dass du Geschäftsführer von Leaders Media bist, ne? Wie geht es dir heute? Und sowas kriegt man dann jeden Tag und man denkt sich, okay,
fünf, wollen wir telefonieren?
Wirklich, fünf individuelle Nachrichten, wo man halt ein bisschen Kopf reinsteckt, ne? Ist halt tausendmal besser als 100 Copy-Paste-Nachrichten. Und das bringen wir halt den Leuten wirklich auch tagtäglich in den Selbstlernkursen bei. Da hüpfen Leute in diese Module rein, weil wir wirklich auf 15 Seiten so mal dokumentiert haben, wie man die Begrüßungsnachrichten richtig formulieren kann, wie man diese Eisbrecher-Nachrichten formulieren kann und auch die Terminnachrichten hinten. Und jeden Tag lese ich da irgendwie Leute, die wieder Termine vereinbart haben und dann den anderen erzählen, dass das funktioniert. Ne? Und ich so, warum sollte es auch nicht funktionieren? Aber ganz viele Leute einfach gedanklich auch nicht dran glauben. Ne? Glaube ich nicht. Ne?
Ja, weil, ja, ich glaube, weil sie halt auch
den Mist jeden Tag sehen, ne?
Ja, genau, man sieht den Mist und dann denkt man sich, okay, jetzt habe ich den gerade bestätigt, jetzt fragt er mich gleich, ob ich mit dem eine Stunde telefonieren will. Nein, will ich kenne den nicht, ich weiß nicht, ob du mir helfen kannst.
Ja, und das sage ich auch den Leuten so, dass sie erstmal üben sollen, auch ohne Pitchen mit Leuten zu schreiben, ne? Also ohne Zwang einfach mal, wenn sie irgendwie coole Profile sehen oder einen guten Post schreiben, einfach den Leuten mal schreiben, ne? Und sich für einen Beitrag bedanken oder so. Also einfach diesen Druck auch rauszunehmen, dass das direkt zu Terminen führen muss. Aber wie viele Leute da so diese Aha-Momente haben und sagen so, krass, das funktioniert ja, ne? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man ihnen da das richtige Framework gibt, an das sie sich halten können, ne?
Voll. Also das ist ja dann auch, wenn du das beherrschst, dann hast du eigentlich, dann hängt es nur noch an der Zeit. Oder
dann ist es wirklich häufig, und das ist auch das, was wir in der Beratung beobachten, dann ist halt Fleiß, ne?
Ja.
Also ich weiß noch, Hormozi hat das irgendwann mal gesagt, gerade als sie in den Gyms irgendwie geholfen haben, zu zeigen, wie sie auf 1 Million sozusagen kommen mit einem Fitnessstudio. Ich meine, es gab immer zwei Probleme, wenn die Leute zu denen gekommen sind. Erstens wussten sie nicht, wie man da hinkommt. Und das zweite Problem war, haben sie wirklich Lust, die Arbeit reinzustecken, die dafür notwendig ist? Und ich meine, halt 70% der Leute hatten keine Lust, die Zeit reinzustecken, die notwendig ist. Ne? Und das hat aber bei mir auch so viel geschiftet, weil ich auch, keine Ahnung, am Anfang immer so dachte, oh Gott, was machen wir falsch bei den Kunden? Warum funktioniert es nicht? Ne? Und dann aber irgendwann hingekommen sind, ey, die Leute, die es wirklich konsequent umsetzen und auch die Zeit reinstecken, haben alle Termine bekommen. Ne? Und jedes Mal, wenn jemand viel Zeit reingesteckt hat und es nicht funktioniert hat, die haben wir uns sofort angeguckt und geguckt, hey, was klemmt da? Aber die Leute, die es dann halt nicht gemacht haben, da braucht man sich dann, glaube ich, auch als Anbieter nicht wahnsinnig viel Vorwürfe machen, weil du kannst halt die Leute leider nicht über die Straße tragen, ne?
Das stimmt. Das ist so ein bisschen das Schwierige, so am Beratungs- oder an Consulting-Ding, was für mich am Anfang, weiß nicht, wie es für dich war. Aber du hast 50% der Verantwortung, aber der Kunde hat auch 50% der Verantwortung. Du kannst ihm das beste Werkzeug hinstellen, wenn es dann nicht umsetzt. Das ist ein bisschen schwierig. Da habe ich dann immer so gedacht, okay, ich kann es ja nicht für dich umsetzen. Ja. War wahrscheinlich bei dir auch ähnlich, oder?
Voll. Also das muss man wirklich sagen, wo ich irgendwo hingekommen bin. Ich weiß nicht, ob du durch die Welt von Sam Owens mal irgendwie gegangen bist.
Klar. Ja,
wahrscheinlich. Und was ich da spannend fand, dass alle seine Programme unglaublich gutes Feedback bekommen haben.
Ne? Ja.
Und das fand ich halt sehr spannend, weil der Support und die Beratung halt unglaublich vernachlässigbar waren. Ne? Also gefühlt non-existent so richtig. Mhm. Und das ist auch das, was mir irgendwie so viel Power gegeben hat, weil ich dachte mir so, umso besser die Module sind und die Anleitungen sind, wie man die Sachen macht, umso begeisterter sind die Kunden. Und ich glaube, das hat auch bei mir so geschiftet, dass ich immer dachte, okay, 50% des Erfolgs machen meine Berater irgendwie aus, 50% unsere Strategien, ne? Und irgendwann habe ich aber das so geschiftet und dachte mir, ey, die Formel macht 90% des Erfolgs aus und der Berater kann vielleicht bei uns noch ein bisschen tweaken und ein bisschen übersetzen für den Kunden, aber ich habe es eigentlich komplett in der Hand. Und ob es der Kunde dann sozusagen umsetzt oder nicht, da kann man nur alle möglichen Sachen sozusagen ausprobieren, denen in den Hintern treten, irgendwelche Challenges zu machen, Deadlines zu machen. Wir haben zum Beispiel 1-zu-1-Calls eingeführt entlang des Weges, weil wir dann gemerkt haben, das macht nochmal einen Unterschied.
Sehr cool, sehr cool. Jetzt sind wir im Zeitstall, helfen wir mal ganz kurz, wo wir uns jetzt gerade befinden.
Ja, ich glaube, die letzten zwei, drei Jahre haben wir uns darauf sehr eingeschossen. Mhm. Und das ist halt, glaube ich, auch das Spannende, was ich lernen musste. Ich glaube, in Atomic Habits war das irgendwie drin, dass Amateure von Profisportlern nur unterscheidet, dass der Profisportler jahrelang die gleichen langweiligen Übungen macht. Ne? Und ich habe mich so erwischt gefühlt, weil ich wirklich, keine Ahnung, jeden Monat irgendwie eine neue Produktidee hatte, eine neue Webinaridee hatte, einen neuen, keine Ahnung, Ad-Stunt, den man machen kann. Und jetzt wirklich das letzte halbe Jahr bis Jahr irgendwie nur noch die gleichen Sachen mache, ne? Und versuche jedes Mal 1% besser zu werden, aber das so viel Ruhe reingebracht hat und auch irgendwie so angenehm ist, dass man nicht jeden Monat irgendwie ein Kaninchen aus dem Hut zaubern muss. Und das fühlt sich sehr gut an, ne?
Voll, ja. Es gibt ja so zwei verschiedene Businessmodelle. So, das eine ist halt so kontinuierliche Sales, das andere ist so, wenn du von Launches abhängig bist. Und ich stelle mir das richtig anstrengend vor, wenn du von Launch zu Launch zu Launch, so alle 2-3 Monate irgendwie. Aber du hast was Wichtiges angesprochen. Man muss irgendwann, wenn du auf einem gewissen unternehmerischen Level bist, musst du damit klarkommen, dass es langweilig wird. Und das ist für viele dann oft nicht auszuhalten. Und man schaut dann so, okay, was kann ich noch machen? Oder ich muss jetzt komplett alles auf den Kopf stellen oder so. Und das ist genau das Falsche, weil eigentlich musst du, wenn es langweilig wird, ist eigentlich sogar ein gutes Zeichen.
Ja.
Man muss halt damit klarkommen. Also gerade wenn du jemand bist, der vielseitig interessiert ist,
ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, dass ich auch so YouTube bei mir so ein bisschen als meine Spielfläche gefunden habe und merke immer, wenn ich irgendwelche dummen Ideen habe, mache ich irgendwie ein YouTube-Video dazu. Ne? Und ich auch genug von meinem Team auf den Deckel bekommen habe, wenn ich wieder irgendwelche Stunts gemacht habe und irgendwelche Preise verändert habe, irgendwelche Angebotsseiten verändert haben, die gesagt haben, Robert, jetzt atmen wir nochmal tief durch. Ne? Und wenn das nächste Woche immer noch ein Thema ist, dann setzen wir das um. Ansonsten werden wir das nicht umsetzen. Ne? Und das hat voll geholfen, weil, keine Ahnung, ich glaube, das, was einen immer wieder so selbst motiviert und irgendwie anzündet, macht halt immer wieder irgendwie alles kaputt, ne? Und ich glaube, man muss da einfach sehr behutsam an diesem System irgendwie das weiterentwickeln, aber gleichzeitig, glaube ich, auch irgendwo sein ADHS anlegen können, ne? Ja, braucht man irgendein Ventil, ja.
Das ist ganz wichtig, ja, das stimmt. Aber cool, dass du das mit deinem YouTube-Kanal jetzt gefunden hast. Aber die 5 Ideen machst du nicht mehr, oder?
Nee,
das glaube ich, hat dann dein Kumpel weitergemacht. Kurzzeitig zumindest.
Ja.
Ja. Wenn wir jetzt so uns mal LinkedIn an sich anschauen, es gibt ja viele Anbieter, wo du schon gesagt hast, so LinkedIn-Agenturen oder LinkedIn-Berater nehmen extrem viel zu oder gefühlt sind es sehr, sehr viele. Copywriter natürlich auch gefühlt, gerade in den letzten 2-3 Jahren immer mehr auf der Plattform. Wie wichtig würdest du Copywriting, die Fähigkeit Copywriting für LinkedIn sehen?
Alles. Ich weiß das noch. Also ich glaube, das ist, es ist immer so ein Aha-Moment bei Leuten, auch bei uns im Training, weil ich sozusagen dieses, es gab so eine Anfangsphase, wo ich so eine Story erzähle, dass ich wirklich täglich gepostet habe, über 3 Monate lang in der Hoffnung, dass halt irgendwie mehr passiert. Okay. Hatte keine Likes, so Mitleid-Likes von meiner Frau und irgendwie meinem Team. Ja, ich hatte keine Reichweite und an Anfragen war nicht zu denken. Und dann hatte ich aber das Problem, dass ich halt wirklich jeden Tag Leute gesehen habe, die Posts mit 100 Likes und mehr hatten. Und dann kommt immer der Moment bei mir, wo man natürlich irgendwie dem Algorithmus Schuld geben kann oder halt in den Spiegel guckt und sich überlegt, vielleicht ist der Anwender das Problem. Und dann haben wir wirklich alle mal so Copywriting- und Storytelling-Bücher bestellt bei Amazon. Ja. Und ich glaube, wenn du die ersten Bücher liest, ja, das war auch der Moment bei mir, wo ich dachte, Alter, mein Content ist einfach richtig schlecht. Na, und dann habe ich wirklich ein Copywriting-Buch nach dem nächsten irgendwie verschlungen, na, habe verstanden, wie man immer die Sprache immer besser sozusagen schreibt und es hat all den Unterschied gemacht. Ne? Es hat keine paar Wochen gedauert, dass meine Posts zu neuen Höhen sozusagen gekommen sind. Und ich glaube, durch die Schule muss auch jeder auf LinkedIn laufen, egal ob man das als Copywriter macht oder auch als Gründer. Na? Und deshalb bin ich auch so ein bisschen relativ entspannt. Ja, es wird voller. Aber auch die Qualität, also es ist halt super viel Lärm und der Algorithmus sortiert auch alles irgendwie aus, ne? Und ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ich glaube, wir beide sind auch durch so eine Copywriting-Schule gelaufen, weil es genauso wie Vertrieb einfach dazugehört, das geschriebene Wort. Und ich glaube, es ist eine Basisfähigkeit, die jeder auch beherrschen muss, ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und auch ChatGPT nicht abnehmen kann, ne? Das, glaube ich, das, was auch so gemein ist, dass als Profi kann man halt Sachen reinschmeißen und sehr schnell auch bewerten, was gut und was schlecht ist. Als Anfänger sitzt du davor und denkst du so,
was soll ich fragen?
Ja, wirklich, was soll ich fragen? Und dann spuckt er dir 5 Headlines aus und dann bist du immer noch so, welche ist jetzt richtig gut, ne? Ja,
genau, man kann sie nicht beurteilen.
Du kannst sie nicht bewerten, ne? Und insofern für uns Profis ist das voll der Segen. Also ich spiele damit immer wieder rum und häufig kommen da bessere Vorschläge raus, als die ich im Kopf habe. Aber man muss durch diese Schule gehen und das würde ich auch jedem empfehlen, der mit Content startet, immer Schritt 1, ne?
Ja, ja. Und vor allem viel Wert auf den Hook legen. Also das ist
Headline
ist bei 80% des Erfolgs, ne? Content so, ja, voll. Ja. Wenn der Hook einfach langweilig ist, dann wird der Text nicht gelesen oder die Ad nicht gesehen es ist vorbei. Thema ChatGPT, ganz spannend, dass du das ansprichst. Welche Rolle spielt das bei dir in deinem Arbeitsalltag?
Also ich nutze viel so ein bisschen als Sparringspartner, gerade bei Headlines und bei Hooks. Schmeißt da rein, auch bei YouTube-Titeln und so. Da gibt es immer so die Idee, dass viele Leute zu wenig Titelideen entwickeln. Und da mache ich wirklich so, gib mir mal 50 Titelideen. Hier ist meine erste. Und da hilft es. Aber ansonsten entlang des Weges habe ich das Gefühl, habe ich mich immer wieder gezwungen, auch alle möglichen Anwendungsfälle zu machen. Auch für LinkedIn-Profiloptimierung gibt es ein paar ganz coole Cases. Lead Magnet zu entwickeln gibt es ein paar coole Cases. Aber ich habe das Gefühl, da fehlen noch so 1-2 Jahre Entwicklung, bis das richtig Spaß macht. Und ich glaube auch, bis man das wirklich im Alltag so für sich nutzt. Bei meiner Frau, die ist zum Beispiel Copywriterin für LinkedIn. Die arbeitet nur damit, ne? Also ich glaube, die hat da 2 Werkstudentinnen sich seitdem gespart und nutzt es aber auch so ein bisschen anders wie eine Mitarbeiterin irgendwie von sich, ne? Also korrigier nochmal, formulier nochmal irgendwie um. Und ich sitze da immer neben und denke mir so, da bin ich irgendwie noch nicht hingekommen, ne? Also gibt's coole Anwendungsfälle. Ich glaube, das muss man für sich irgendwie so testen. Sie hat einen ganz coolen Weg gefunden, aber ja, ich bin da, keine Ahnung, einmal pro Woche irgendwie unterwegs, ziehe mir ein paar Titel und das war's auch schon.
Ne? Okay, also einfach auch zur Inspiration so ein bisschen oder zu. Es gibt einen sehr, sehr geilen Prompt, den wir sehr gerne nutzen. Und zwar, wenn du deinen Kundenavatar ausgearbeitet hast, dann pack ihn einmal da rein.
Ja.
Dann sagt ChatGPT, schreibe mir einen Tagebucheintrag, also quasi mit emotionalen Worten, der die tiefsten emotionalen Ängste, Gefühle und Sorgen der Zielgruppe offenbart. Und da kommen immer richtig tiefe Sachen raus. Ja. Also das ist richtig geil.
Geil.
Sowas.
Ja.
Oder halt irgendwie, wenn du jetzt eine neue Zielgruppe hast, die du noch nicht so kennst, gib mir 3 spezifische Alltagssituationen, wo dieses Problem auftritt. Jetzt beispielsweise, keine Ahnung, bei Gründern, die versuchen, über LinkedIn Leads zu generieren oder sowas.
Oh, genau, solche kleinen Sachen braucht man, ne? Ich habe das Gefühl,
sowas ist es richtig, richtig geil, weil da kommst du halt auf so ganz spezifische Sachen, wo du so jetzt erstmal nicht draufkommen würdest.
Außer das ist gut. Ja, weil gerade Video-Ads sozusagen, da bin ich das erste Mal tiefer eingestiegen dieses Jahr und da sind ja auch Hooks, machen ja all den Unterschied. Ne? Irre. Und da muss man auch relativ viel Recherche dann am Ende machen. Und ich habe das Gefühl, das hat sich sehr geschiftet irgendwie. Ich habe das Gefühl, früher habe ich auch so, schmeiß die Kamera an und ich erzähle irgendwas. Aber irgendjemand hat das auch gemeint, ich glaube, es war auch irgendwie Homozy, dass nicht die Aufmerksamkeitsspanne gesunken ist, sondern der Anspruch an Content gestiegen ist. Mhm. Ne? Und das Gefühl habe ich auch heute, was weiß ich, beauftrage ich eine teure Agentur, mein Video-Editing machen für die Ads. Aber seitdem haben sich auch die Leadpreise irgendwie gedrittelt, wenn nicht sogar mehr. Ne? Und das ist halt sehr spannend zu beobachten, dass dann genauso viel Zeit in die Hooks sozusagen stecken sollte. Und so ein Prompt, den du da gesagt hast, das ist ja Gold wert dafür.
Das ist genial. Ich schick's dir
nochmal in WhatsApp. Gerne, nehme ich.
Das wirklich mal ausprobieren, das ist wirklich krass. Geil. Weil im Endeffekt, so als Copywriter oder als Gründer auch, du musst ja, wenn du deine Zielgruppe richtig gut verstanden hast, musst du eigentlich in der Lage sein, einen perfekten Tagebucheintrag aus dem Leben deiner Zielgruppe zu schreiben. Und wenn du das kannst, dann kannst du auch geilen Content erstellen, dann kriegst du auch die Reichweite.
Love it. Love it. Geil.
Robert, jetzt bist du seit 10 Jahren selbstständig, so wenn ich so ein bisschen rechne, 8 Jahre mit Leaders Media, so 1-2 Jahre hast einen Ausflug gemacht mit YouTube und Amazon FBA, was ich übrigens brutal feiere, weil es bei uns auch so war. Wir haben damals so Fitnessprodukte hergestellt, so Zughilfen.
Geil.
Was würdest du sagen, wie wichtig ist das Thema Mindset, weil weißt du, du hast diese Bücher sicher gelesen, weil ich es von dir zusammenfassen lassen habe. Da steht ja auch immer drin, ja, so Mindset ist mega wichtig und ich habe das damals irgendwie nie so richtig gecheckt oder nicht geglaubt.
Ja.
Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Mindset oder die mentale Einstellung?
Ich glaube, eine unglaublich große. Ich glaube, man kann es bloß nicht beibringen. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube, auch in den Büchern ist halt das Coole, dass immer so über Anekdoten erzählt wird. Ich weiß auch noch so eine Situation, die irgendwie sehr in die Richtung ging, war irgendwie zu einem Zeitpunkt haben wir immer 500 Euro pro Tag irgendwie in Ads ausgegeben, ne, und über Monate haben wir stabil irgendwie profitabel Geld verdient. Aber alles in sich hat mir gewehrt, um irgendwie auf 1000 Euro pro Tag zu gehen, ne. Und ich war wirklich witzigerweise nicht deswegen bei einer Therapeutin, sondern ich war bei einer Therapeutin und meinte irgendwie so, was mache ich da, ne. Und sie meinte gefühlt so, ja, willst du es machen, dann mach es einfach, ne. Und dann habe ich es einfach gemacht und es hat irgendwie so ein neues Level so freigeschaltet, so krass. Und jetzt denke ich mir so, warum habe ich das jemals nicht ausgegeben, ne. Und ich glaube, in vielen Bereichen stehen wir uns häufig auch selbst irgendwie im Weg. Aber es ist halt unglaublich schwer, den Leuten das so als Erfolgsrezept irgendwie mitzugeben. So, du musst an deinem Mindset arbeiten, weil es so unglaublich ungreifbar ist, ne?
So generisch.
Genau, ist so generisch. Und ich habe das Gefühl, bei vielen, ne, ist es auch nicht gerade so das Mindset, sondern ist mehr so auch inhaltlich und fachlich einfach besser zu werden, ne? Also keine Ahnung, wirklich mal grundlegend Copywriting zu lernen. Und ich will mal Leute sehen, die wirklich 5 Bücher da von A bis Z durchgelesen haben zu dem Thema, ne? Da wird es, glaube ich, schon ganz schön dünn. Ne? Und dann hast du noch nicht mal wahrscheinlich dein Kerngeschäft gemacht. Dann, keine Ahnung, lies nochmal 5 Bücher zum Thema Sales und mach mal 100 Sales Calls irgendwie, ne? Dann wird's noch dünner, ne? Und ich glaube, dieses Mindset-Thema in der Richtung sozusagen auch sich irgendwie so gewisse Standards zu setzen, ich glaube, da ist sehr wichtig. Ne?
Ja, hundertprozentig.
Was waren denn deine größten Takeaways da oder an was denkst du, wenn du an Mindset denkst?
Auch sehr spannende Frage. Wenn ich an Mindset denke, dann denke ich als erstes, was mir spontan einfällt, einfach so Angst vor Sichtbarkeit oder Angst vor Ablehnung erstmal so, weil das ist so diese Blockade, die, glaube ich, die du wahrscheinlich hattest damals mit dem YouTube-Kanal, als du es zum ersten Mal dann ein richtiges Video
hochgeladen hast. Ich glaube wirklich, also, ich hatte immer jemanden an meiner Seite bei diesen ganzen Phasen.
Okay.
Und dadurch ist es heute auch so, in Anführungszeichen, einfach gemacht. Obwohl, ja, doch, ich glaube, das mache ich intuitiv. Video-Ads, ne, habe ich mich jahrelang davor gedrückt. Wirklich.
Okay.
Jahrelang. Okay. Ne, weil ich dachte mir so, okay, im Content was erzählen sind warme Leute, ne. Und auch da musste ich halt wirklich mir eine Agentur suchen, die gesagt hat, ja, Robert, jetzt ist Deadline, ne, schick mal die Videos rüber, ne. Und dann habe ich das wieder irgendwie wirklich, ich habe dann geschoben. Und dann meinen sie, Junge, was ist denn mit dir? Wann kommen die Videos, ne? Und ich so, ich muss das jetzt machen, ne?
Ja, voll.
Und das ist genau das. Und ich glaube, leider, man muss immer für sich selbst auch lernen, sich einzugestehen, dass man Angst davor hat. Ne? Und das habe ich gesagt, ey, ich habe einfach Respekt davor. Und dann aber trotzdem ins kalte Wasser zu springen. Ne? Also ja. Wasser wird nicht wärmer, umso länger du wartest, ne? Sondern man muss dann selbst, glaube ich, immer so...
Kommt drauf an, wo du bist.
Musst du wahrscheinlich in der Karibik musst du dann nicht lange warten, aber woanders musst du, in Hamburg musst du, glaube ich, lange warten.
Bis das ja, ja, das stimmt, ja. Ja, ich glaube, dass das viele so unbewusst haben. Ja. Bei dir war es sicher, bei mir war es ja auch nicht bewusst, also...
Aber das war bei so einem Tony Robbins Seminar, glaube ich, war ich mal in London. Mhm. Und er hat auch die Leute gefragt, was sie machen sollen. Ne? Also alle wussten sehr, was sie machen sollen. Und er hat immer gefragt, warum sie es noch nicht gemacht haben. Ne? Und in der dritten oder vierten Ebene kam immer Angst raus. Immer. Bei jedem.
Ja.
Ne?
Ja,
und das war so ein Schlüsselmoment für mich auch so, okay, Robert, wenn du irgendwas aufschiebst, irgendwas nicht machst, hast du einfach Angst davor. Ne? Und das war einfach sehr spannend, weil wirklich der hat 10, 15 Leute da durchgespielt und die wussten alle, was sie machen mussten und alle hatten Angst davor. Ne? Und ich glaube, das hat bei allen auch so Klick gemacht, so, okay, hast Respekt davor, trotzdem machen. Ne?
Genau, das ist ja so das Ding, so, ich glaube, dass bei den wenigsten, also jeder Beratung, jeder Kurs hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, dass die wenigsten intuitiv nicht wissen, was sie machen müssten.
Ja.
Also, weißt du, ich meine, so jeder, der abnehmen will, weiß ja intuitiv, hey, ich soll vielleicht nicht jeden Tag bei McDonald's essen und sollte mich vielleicht ein bisschen mehr bewegen und dann wird es schon, aber trotzdem tun sie es nicht. Oder auch Kundengewinnung über anderen Wege, wie jetzt zum Beispiel auch mit Ads. Du wusstest, hey, ich muss aufnehmen, aber trotzdem mache ich es nicht.
Ja.
Und das ist echt ganz spannend. Und da steht man sich halt immer selber im Weg. Und ja, Angst ist da immer so das Thema, das da.
Aber das wird uns zum Beispiel auch nachgesagt, weil, keine Ahnung, wir versuchen immer alles in sehr leichte Konzepte zu überführen, weil es einfach eine sehr komplexe Welt ist. Ne? Man muss wirklich sagen, so, keine Ahnung, halte ich jetzt ein Webinar oder starte ich meinen eigenen Newsletter oder sollte ich doch bei TikTok irgendwie was machen? Ne? Und ich glaube, das ist auch ein großer Teil unseres Beratungsjobs, das Ganze auf simple Konzepte runterzubrechen und zu sagen, keine Ahnung, wenn du LinkedIn machen willst, brauchst du ein Inbound-Profil, ne? Du musst dich mit Leuten vernetzen, du brauchst Social-Content und Expert-Content und dann brauchst du irgendwie ein Nachrichtensystem. Und die Leute gucken dann drauf und sind so, ah ja, klar. Ne? Und das Witzige ist dann, dass wir dann immer hören so, ja, ihr habt ja auch so ein leichtes Thema, ne? Deswegen funktioniert das bei euch ja auch so gut. Und ich so, ja, ich habe aber auch 2 Jahre gebraucht, um es so leicht aussehen zu lassen, ne? Und das ist halt das Coole, dass wir auch vielen Kunden dann dabei helfen, ihre Methode und das, was sie mit ihren Kunden machen, auch so leicht aussehen zu lassen, weil auch schon alleine, wie du sagst, in dieser Klarheit halt, das den Interessenten unglaublich hilft. Also wie viele, keine Ahnung, Agenturen es da draußen gibt und man im Erstgespräch so eine Blackbox bekommt und einfach nicht weiß, was danach passiert. Und ich denke mir so, wenn man da einen astreinen Leitfaden an die Hand bekommt und sagt, guck mal, nicht nur das setzen wir um, sondern das machen wir kampagnentechnisch, dann bist du doch immer weit vorne. Aber ich glaube, das ist auch so System Thinking. Na, man muss so in Systemen und Strukturen denken. Ich glaube, das haben auch nicht viele Leute. Ja, da bin ich irgendwie, habe ich Glück, irgendwie das mitgegeben bekommen zu haben. Na.
Ja, stimmt. Hast ja aus wahrscheinlich
5 Ideen bei gute Übung.
Ja, 5 Ideen und in aber den Genen vielleicht.
Michael, ich bin zurück. Ich habe jetzt das Buch von Homozy sozusagen zusammengefasst, aber ich habe einfach das gelesen und habe mir einfach auf meinem Handy Notizen gemacht. Ne? Das sind irgendwie so 39 Learnings und habe einfach das Doc sozusagen vorgelesen, ne? Der größten Learnings und habe noch ein bisschen ausgeschweift. Cool. Und das ist auch mega gut angekommen, ne? Und ich dachte mir so, okay, ich muss nicht mal mehr animieren. Sehr gut, ne?
Ja, das ist auch cool. Ja, sowas ist eigentlich auch eine coole Content-Idee.
Weil wirklich, ich habe zum Beispiel jetzt habe ich hier Profit First gelesen und dachte mir so, Alter, das muss ja jeder selbstständige Unternehmer gelesen haben. Habe auch wieder das am Sonntag gelesen, habe mir irgendwie, keine Ahnung, da sind sogar 43 Learnings rausgekommen und werde das auch einfach sozusagen vorstellen. Das ist halt eine einfache Form von
richtig
Content.
Cool.
Ne? Und am Ende lernst du halt jedes Mal was, wenn du so ein Buch liest. Ne?
Erstens das, aber das stärkt ja auch wieder so deinen Expertenstatus und wer schaut sich das an? Nur potenzielle Kunden in der Regel. Richtig, richtig smart. Cool.
Ja.
Richtig
kommt
gut.
Was. Vielleicht lasse ich das noch irgendwann animieren, aber irgendwie war das Feedback
kommt
so gut.
Kommt es auf YouTube dann oder wo kann man das hin? Ja?
YouTube und Podcast. Alex Homozy ist gut angekommen. Ja. Da kommen jetzt weitere Bücher. Ja.
Sehr cool. Also back to the roots.
Back sozusagen. To the roots. Aber ich glaube, das ist auch immer meine Möglichkeit. Ich habe das Gefühl, wenn man ein Buch liest, zum einen zwinge ich mich dazu, wirklich Notizen zu machen, weil ansonsten vielleicht geht es ähnlich. Du liest das Ding, machst so ein paar Bookmarks und dann legst du es beiseite.
Ja.
Ne?
Ja.
Und so zwinge ich mich nochmal zu überlegen, was die Kernbotschaften waren. Und dann das, ja, in dem Fall jetzt nur noch vorzulesen. Ne? Und das kommt am Ende noch gut an. Ja, okay, das ist ja wirklich eine einfache Form von Content. Das mache ich gerne. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Welche Unternehmer hast du so als Vorbild? Oder gibt es Vorbilder, wo du sagst, hey, die haben es cool aufgebaut, ich orientiere mich so ein bisschen an denen?
Ich glaube, ja, aus allen picke ich mir so ein bisschen was raus. Also ich glaube, ich bin sehr in dem Inbound- und Marketer-Lager, so Sam Owens, Russell Brunson und vielleicht Alex Becker oder so. Ne?
Ah, der ist auch
krass. Ja, die drei, da schiele ich irgendwie hin. Und das ist mir auch irgendwann klar geworden. Ne? Was haben die alle? Keine Ahnung. Sam jetzt vielleicht nicht mehr, aber einen guten YouTube-Kanal, machen richtig guten Content. Ne? Haben gute Funnels, die irgendwie funktionieren, haben große digitale Produkte irgendwie gehabt, die funktionieren und sitzen wahrscheinlich in ihrem stillen Kämmerlein, ne, und basteln da an coolen Sachen. Auch zum Beispiel spannend zu sehen bei Russell, dass er bis 100 Millionen irgendwie alle seine Funnels selber gebaut hat und heute, glaube ich, noch krass, baut. Ja. Das war auch für mich so, okay, der sitzt da nicht und trinkt Kaffee und managt alle Leute, sondern ist an der Front und baut und meinte auch, dass das der größte Wettbewerbsvorteil gegen Infusionsoft und so war, weil halt da nur Manager irgendwie was machen. Und da sehe ich mich halt. Und das, was ich auch in den nächsten Jahren verstärken will, immer an der Front zu sein und den Leuten zu erklären, wie sie an Leads kommen können und halt coolen Content zu machen. Ja.
Richtig cool. Aber eigene Software mal geplant auch?
So wir haben den Ausflug jetzt gemacht. Ich bin tatsächlich ein bisschen verbrannt, ja. Wir haben vor 2 Jahren ein Vorplanungstool für Content für LinkedIn erstellt. Unglaublich stolz. Heute sage ich noch besser als Buffer und alles, was da draußen gibt. Leider mit dem falschen Projektpartner da eingestiegen. Erster Draft war perfekt, haben das echt gut vermarktet bekommen. 100, 200 Leute waren da irgendwie drin. Aber dann, als es um die Weiterentwicklung ging, und du hast halt jeden Tag Bugs, ne? Und die man auch nicht mal eben sozusagen fixt, ne? Und das halt irgendwie war das so ein blödes Spagat, weil irgendwie so Kunden, die in der Beratung viel Geld investiert haben, deren Posts sind dann nicht online gegangen. Wir konnten überhaupt nicht reingucken, was falsch gelaufen ist, ne? Und ich so, oh, das ist irgendwie, mach es aus, ne?
Weg.
Ja, und dann haben wir es irgendwann eingestellt. Es gibt sogar heute noch in Live-Trainings oder so, erwähnen das immer noch Leute, die sagen, ey, wir wollen ReachHub wieder haben. Es hatte sogar einen ganz guten Namen.
Ja, cool.
Aber ich glaube, wenn man die richtigen Leute an der Seite hat, dann ist es auf jeden Fall was, wo ich nochmal hingucke. Weil, ey, da ist, glaube ich, eine große Chance, aber ich glaube, man braucht die richtige Idee und man braucht die richtigen Leute, weil was ich gelernt habe, ist ja nicht so das krasse Cash-Business häufig, ne? Also das Subscription-Modell da, ja, bis man da, glaube ich, Geld verdient, ist nicht ganz einfach, ne?
Ja, ich bin auch gespannt, wie das jetzt so, du hast ja School auch, glaube ich, oder? Oder ich bin ja gespannt, wie sich das da entwickeln wird, weil...
Ja, dass Sam Owens es wirklich zweimal geschafft hat... Hut ab, ey. Hut ab. Ich habe gerade Karl Weiche interviewt, der so im Agenturmarkt unterwegs ist, der auch durch Sams Schule gelaufen ist, und der meinte, ich dachte, der ist abgerutscht. Ne? Und dass er dann nochmal so aufersteht, das hat wirklich keiner kommen sehen. Ne?
Ja. Das ist wirklich krass, ja. Ich fand es auch mega mutig damals von ihm, als er dann irgendwie so gesagt hat, hey, der war bei 30, 35 Millionen im Jahr oder so, und hat gesagt, hey, fuck it, ich habe keinen Bock mehr drauf, zu stressig. Ja.
Wirklich, ich baue jetzt einfach, ich ziehe erstmal 2 Jahre irgendwie in den Wald.
Ich ziehe in den Wald.
Ja, kriege ein Kind.
Grew a beard, got a baby.
Und keine Ahnung. Aber ich glaube, daraus entstehen auch immer die besten Projekte, ne? Ich glaube, dass wenn das Geld dich nicht mehr treibt, ne, und du wirklich das tust, woran du Freude hast. Und ich habe das Gefühl, das hat auch in den letzten Jahren irgendwie so sehr bei mir irgendwie geschiftet, dass ich immer mehr die Sachen mache, an denen ich auch wirklich Freude mache. Keine Ahnung, im Englischen so, I do me. Den Tipp kann ich nur irgendwie allen geben. Nicht so sehr gucken, was die Leute links und rechts machen, sondern einfach selber neue Sachen lernen und ausprobieren.
Ja, ja, definitiv. Und mein, bei ihm ist halt einfach, der ist halt einfach wahrscheinlich auch so ein Erfolgsgeheimnis, ist einfach eigene Persönlichkeit. So. Das ist einfach eigener
Voll.
Typ. So.
Voll.
Und
ich weiß auch noch, wie er es cool angekündigt hat, ja, dass irgendwie so Facebook-Gruppen plus Kajabi, und ich so, wat, da kriegt man doch niemals mit Traction hin, ne? Not a chance. Ja. Und dann sehe ich nur da, keine Ahnung, Alex Hormozi mit der Cappy, und ich dachte mir so, what the fuck? Ja.
Das war krass, ja. Da war mir auch klar, okay, das wird wahrscheinlich ganz groß.
Ja.
Das wird ganz
Und ist
groß
am
werden.
Ende eine unglaublich gute Plattform, muss man wirklich sagen, ne? Also wenn ich so sehe, wie overengineered Kajabi geworden sind und diese ganzen anderen
Ja.
Plattformen und wie wichtig auch Community einfach geworden ist. Ich glaube, das hat Sam einfach sehr gut analysiert, dass viele Leute für Kurse kommen, aber für die Community bleiben. Und das ins Zentrum zu stellen und nicht die Kurse ins Zentrum zu stellen, war schon so ein kleiner Geniestreich, ne?
Das ist mega smart, ja. Ich
Ja.
bin gespannt. Wir sind auch gerade dabei, umzusteigen. So.
Ei, freut euch drauf. Ja.
Ja, ich freue mich schon brutal drauf. Also
Wirklich. Es ist so clean und irgendwie alles hast du im
Ja.
Griff. Du siehst die Live-Calls, du hast die Kurse, du hast die Leute, die drin. Oh, es ist so, es war wirklich ein Aufatmen, als wir hingezogen sind.
Ja, ich freue mich schon richtig. Das wird cool. Robert, wenn du jetzt nochmal so dein 20-jähriges Ich treffen könntest oder dein 18-jähriges Ich mit 3,0 Abi.
Ja.
Was würdest du dem raten? Was soll er anders machen?
Ich glaube, man muss seine Erfahrungen immer selbst machen. Ich glaube auch, keine Ahnung, bei meinen zukünftigen Kindern irgendwann werde ich denen früh Bücher in die Hände drücken. Ne? Also ich wirklich, ich glaube, erst mit 26, 27 habe ich diese ganzen Sachbücher entdeckt. Ne? Und war so, jedes Buch, was ich gelesen habe, hatte ich das Gefühl, war wie ein Semester im Studium. Ne? Und ich so, oh Mann, was wäre, wenn man das schon irgendwie mit 15, 16 irgendwie gelesen hat, ne? Also wie anders wäre wahrscheinlich das Leben verlaufen. Was man dann daraus macht, ne, ist ja nochmal eine andere Sache. Aber ich habe das Gefühl, wirklich so ein Buch ist häufig eine Dekade vom Autor auf ein paar Seiten, ne? Und jedes Mal, wenn ich ein Problem habe, schnappe ich mir ein gutes Buch dazu und habe das Problem gelöst, ne? Und denke mir so, krass, wenn man das wirklich konstant über Jahre schon früher gemacht hätte, wäre man wahrscheinlich ja noch mal wo ganz anders. Ne? Aber ich glaube, den Weg, ja, hätte ich gesagt, ey, geh deinen Weg, ne, guck, was passiert. Ich glaube, dieses, die Leute von der Herdplatte fernhalten zu wollen, ist einfach unglaublich schwierig. Ich glaube, man muss sich die Finger verbrennen und ich glaube, man muss immer Freude haben an dem, was man tut. Ne?
Das stimmt, ja, definitiv.
Was würdest du denn deinen 20-Jährigen empfehlen?
Ich würde ihm empfehlen, dass er auf jeden Fall sich so schnell wie möglich irgendwie Denke nach und werde reich liest. Das war für mich das Buch, wo für mich so dieser Mindset-Shift begonnen hat. Ich habe es damals beim ersten Mal lesen nicht hundertprozentig verstanden, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Also ich habe schon verstanden, aber ich habe es nicht geglaubt, was drin steht.
Sind ja auch noch mal zwei Paar Schuhe, ja.
Genau, ich habe das Buch, glaube ich, jetzt schon 5 oder 6 Mal gelesen
Geil.
und jedes Mal ziehe ich immer wieder was Neues raus. Dann würde ich ihm auch empfehlen, dass er reisen sollte,
Oh, das ist gut,
weil ich
ja.
finde, das erweitert den Horizont ungemein.
Voll.
Du kennst einfach den Unterschied, ob ein Mensch jetzt irgendwie was von der Welt gesehen hat oder nicht.
Ja.
Weil ich habe zum Beispiel auch bei so in Indonesien, so bei Einheimischen gewohnt und gelebt, auf dem Lehmboden geschlafen. Und die sind auch, wie du es auch so erzählt hast in Spanien, die sind mega happy. Die haben mit mir das Essen geteilt, obwohl die nichts haben. Und das ist einfach unfassbar wichtige Erfahrung. Und einfach sein Ding machen, egal was andere von einem denken. Ich glaube, wenn du das verstanden hast, dass du es schaffst, dass dir egal ist, was andere von dir denken,
Dann
dann
bist
bist du
du,
wirklich frei.
dann bist du,
Dann
glaube
bist
ich,
du
wirklich
wirklich
am
frei.
Ende angekommen. Ja.
Ja, dann bist du wirklich frei. Und das ist gerade in Deutschland gar nicht so einfach, glaube ich, weil wir so mit dem Mindset aufwachsen, hey, das kannst du jetzt nicht machen,
Ja,
was denken der Nachbar dann,
was soll der
oder?
Nachbar denken? Ja, wirklich, das ist wirklich sehr ausgeprägt. Ja.
Und dann machst du halt die Dinge nicht, die du eigentlich machen möchtest,
Ja.
weil du Angst hast, was andere von dir denken
Ja,
könnten.
das stimmt.
Und
Das stimmt. Ey, das sind
genau.
sehr schöne Sachen. Ja, das mit dem Reisen ist ein guter Punkt. Ja.
Reist du gerne?
Das Problem ist jetzt hier, auch wo wir in der Nähe von Malaga leben, das ist halt wie Urlaub, ne? Muss man wirklich sagen. Und meine Frau Farina, die kommt hier auch aus der Ecke und die kannte das
Ah,
Konzept
cool.
Urlaub gar nicht, ne? Also ist 10 Jahre hier in Spanien aufgewachsen. Hier gibt's das gar
Ja.
nicht, ne? Und ist dann irgendwie 10 Jahre nach Deutschland gegangen und hast das erste Mal sozusagen Urlaub kennengelernt, ne?
Ja, da brauchst du es auch.
Wirklich, da brauchst du das auch irgendwie. Und wir haben jetzt immer wieder hier Ausflüge gemacht, teilweise, keine Ahnung, nach Portugal rüber und hier auch in Spanien, aber sind teilweise auch schon eine Nacht früher wieder abgereist, weil es bei uns einfach netter war, ne? Und da dachte ich mir so, crazy, das habe ich auch noch nicht erlebt. Und so, keine Ahnung, war mal auf den Philippinen für irgendwie einen Monat oder so und habe das Gefühl, das war irgendwie spannend. Aber jetzt gerade würde ich nicht sagen, dass ich in Amerika auch eine Zeit studiert und so. Ich habe das Gefühl, ein paar Winkel der Welt gesehen und es hat auch irgendwie unglaublich viel Spaß gemacht. Aber jetzt gerade bin ich einfach mega happy hier und denke mir so, ey, sehr cool. Aber was ich immer mache, na, Klassenfahrt nach Amerika rüber, wenn Russell sein Funnel Hacking Live hat, nächsten Februar.
Ah, ja.
Na, da geht's nach Las Vegas mit ein paar Jungs. Das haben wir bis Corona wirklich jedes Jahr gemacht. Mhm. Das ist immer ein geiler Ausflug, ey. Das ist immer eine lustige Zeit.
Ja, cool. Da muss ich auch mal hin.
Ey, mach das.
Wir wollten,
das
hier wir wollten lustig. Letztes Jahr im September war es ja, glaube ich.
Ja.
Haben es irgendwie verpasst. Aber das sehen wir uns mal dann durch.
Ey, wirklich. Ja, sag Bescheid, wenn du rüberfliegst. Ey, das ist auf jeden Fall immer ein geiles Event, ne? Das macht sehr viel Spaß. Ja, jetzt auch noch in Las Vegas, besser als in Nashville. Ja, da geht's rund. Ja.
Ah, cool. Cool, was du von Nashville. Robert, gibt es irgendeinen Kunden oder ein Kundenergebnis, wo du da, also worauf du besonders stolz bist, wo du sagst, hey, boah, das war unerwartet krasses Ergebnis?
Ja. Das mit Daniel war wirklich sehr, sehr augenöffnend, was mit LinkedIn auch möglich ist. Ne? Weil zu dem Zeitpunkt hatte er nicht viele Kontakte auf LinkedIn. Ne? Das ist auch etwas, was viele Leute immer glauben, dass du sehr viele Kontakte schon mal brauchst. War natürlich erfolgreich mit seiner Agentur und auch mit seiner Personal Brand über den Podcast, über Instagram und auch YouTube hat er gemacht. Aber was man auch von anderen Social-Media-Plattformen nicht so sehr kennt, dass man noch sehr schnell wachsen kann. Ne? Also keine Ahnung, jetzt mal bei Instagram irgendwie Reels zu posten oder so, da muss man schon ziemlich einen Lucky Shot irgendwie landen, dass da richtig was los ist. Facebook war ja irgendwie immer limitiert auf deine Kontakte. Ne? Darüber hinaus hast du ja nicht mehr Leute erreicht. TikTok im B2B-Bereich to be discussed. Ne? Und bei LinkedIn, wenn du halt wirklich weißt, wie der Algorithmus funktioniert, und ich glaube, es war der zweite oder dritte Beitrag von ihm, der so nach unserem Social Story Content Framework sozusagen gelaufen ist, hat 40.000 Ansichten bekommen, ne? Und das war, glaube ich, auch so das erste Mal, dass er so angefixt war und sah so, geil, ey, ich kann ja viel mehr Leute als meine Kontakte erreichen. Und das ist halt eine Besonderheit von LinkedIn, dass sie Beiträge boosten, die halt sehr gut sind, ne? Unabhängig von deinen Kontakten.
Schauen die da mehr auf die Likes oder auf die Kommentare oder beides? Was ist da?
Ja, es sind halt, ich weiß nicht, wie die Gewichtung ist. Heute ist gerade so ein großer Algorithmus-Report sozusagen rausgekommen. Okay. Es ist ein Klang aus Lesezeit, Likes und auch Kommentaren. Ne? Mhm. Aber gerade wir haben so ein Story-Framework entwickelt, was halt sehr gut funktioniert. Und umso besser die Story ist, relativ verlässlich kriegt man da 10.000 und mehr Ansichten. Ne? Und das war halt sehr cool.
War das der Post mit irgendwie vor 12 Jahren wollte ich mich gar nicht selbstständig machen oder irgendwie sowas?
Ja, es gab, glaube ich, in den, was haben wir zusammengearbeitet, 6 Monate Zusammenarbeit, hat er, glaube ich, 5 oder 6 solcher viralen Dinger gelandet. Ne, und jedes Mal haben wir zusammen diese Stories gebrainstormt. Einmal cool. Zahlung nach Dubai, irgendwie über 75.000 Euro. Der hat, glaube ich, auch gut funktioniert. Da waren ein paar dabei. Ne? Und das ist halt das Coole, ja, weil wenn du das dann deinen Kunden zeigen kannst, wie das funktioniert, dann spüren die halt sozusagen die Power der Plattform. Und dann habe ich ihnen gezeigt, wie er auch über Content sozusagen die Leute in seine Lead-Magnets reinbekommt. Und da haben, wie gesagt, glaube ich, auch in den 6 Monaten über 500 Leute kommentiert, die das haben wollte. Alle rübergeschwappt. Oh, sein Vertriebler macht da irgendwie jede Woche Termine drüber. Und das war halt cool zu sehen, wenn du einen Profi hast, der schon auf einem guten Level auf anderen Plattformen marketingtechnisch ist, was man auf der Plattform rausziehen kann. Ne? Und hat jetzt auch so ein bisschen das Delta zu den anderen Kunden aufgemacht, so, okay, die müssen wir so schnell wie möglich auf dieses Level eigentlich hochziehen. Ne?
War richtig cool, richtig cool. Ja. Also ich habe da den Post, irgendeiner hat, glaube ich, so 200 Kommentare oder so gehabt, das war richtig krass.
Und ich weiß noch, wie wir das alles gebrainstormt haben. Ne? Also wirklich, da ist schon viel Gehirnschmalz sozusagen reingeflossen, die zu brainstormen, auch zu überlegen, was gibt man raus, wie sieht das Bild aus und all solche Sachen. Und wenn das dann am Ende aufgeht, wo wir wirklich er auch selbst gesagt hat, hey, wir machen das erst ein paar Monate und ziehen da schon irgendwie mittlere fünfstellige Beträge aus LinkedIn raus. Was ist, wenn wir das erst mal 1 bis 2 Jahre machen? Und das ist halt auch das Coole an Daniel, dass er halt so den richtigen Zeithorizont hat. Weil viele Leute halt immer auch so bei Content und so schnell und hibbelig, wenn das nicht in 3 Monaten irgendwie gleich 100.000 gebracht hat, dann mache ich das nicht weiter. Ja. Und die kommen halt dann nie dahin, dass, wenn man das mal 1-2 Jahre gemacht hat, dass man dann verdammt viel Spaß hat und ziemlich viele Inbound-Anfragen hat, wenn man es richtig macht. Ne?
Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, dass viele einfach das nicht verstehen, dass Ergebnisse immer zeitversetzt kommen.
Ja.
So, ich mache heute was und dann habe ich aber nicht nächsten Tag die Auswirkungen, sondern vielleicht erst in 2 Monaten oder vielleicht auch erst in 3 Monaten und sie hören dann wieder auf. Bestes Beispiel, Fitnessstudio.
Ja, gleiche Spielen, ja. Da kannst du leider auch nicht magisch eine Woche angreifen und da passiert was, sondern auch das musst du jahrelang machen. Ja.
Schwierig, ja. Ja. Genau. Cool. Robert, hey, war mega, mega spannend. Ich könnte jetzt ewig mit dir weiterquatschen. Müssen wir vielleicht nochmal irgendwann eine Follow-up-Folge machen,
gerne,
dass wir die Learnings daraus besprechen.
Gerne.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank
mega
dir.
Gefreut. Wie kann ich dich kontaktieren? Und vorab noch 3 Fehler, die man unbedingt als letztes vermeiden sollte auf LinkedIn. Aber erst, wie kann ich dich kontaktieren?
Ja, gerne einfach auf LinkedIn, gerne eine Nachricht drüber schießen oder einfach bei YouTube mal Robert Heinicke vorbeigucken. Na, Fehler auf LinkedIn, zum einen glaube ich nicht, sich mit Copywriting zu beschäftigen. Na, ich glaube, da sind die Leute bei dir bei der genau richtigen Adresse. Na, da muss man schon einen Plan haben, gerade wenn man 2024 noch irgendwie mitspielen will. Dann Profil, na, das ist tatsächlich etwas, was viele Leute immer glauben, dass sie das optimiert haben, na, aber da kann sehr viel Gehirnschmalz sozusagen reinfließen. Wir bieten so eine kleine Profilanalyse an, wer Lust hat, gerne mal, ja, vorbeischauen bei mir. Das lohnt sich. Und 3. großer Fehler, ich glaube, dieses Thema, sich keine Zeit zu geben, na, und ich war immer so ein bisschen gegen dieses Konsistenzargument, weil einfach es auch schnell gehen kann, Beispiel Daniel, ne? Aber ich glaube, es ist gerade bei Anfängern oder die mit Content starten ein bisschen irreführend, weil du musst halt mal 50 Posts gemacht haben, ne, um einfach auch Feedback bekommen zu haben, um einfach auch richtig gut zu werden. Ne? Natürlich kann ein Profi, keine Ahnung, in 3 Posts gut sein, aber bis man gut wird, muss man auch erstmal 50 Posts geschrieben haben. Ich glaube, Mr. Beast hat es über YouTube gesagt, bevor du nicht 80 Videos gemacht hast, brauchen wir nicht über Views reden, ne? Und so sage ich das auch immer beim Content, bevor du nicht 50 LinkedIn-Beiträge gemacht hast, brauchen wir auch nicht über Ansichten reden, ne? Und ich glaube, das muss man den Leuten auch mitgeben, ne?
Sehr cool. Also schauen, was funktioniert und dann.
Genau, und dann einmal pro Monat bestenfalls das Ganze vorplanen, ne? Dann einmal pro Monat rückwirken, gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, das verstärken, das funktioniert hat und dann, ja, von Monat zu Monat besser werden, ne?
Sehr cool. Mega.
Perfekt.
Hey, Robert.
Ja, vielen,
sehr schön.
Dank,
danke, dass du da warst.
Gerne.
Liebe Grüße nach Malaga. Vielleicht sehen wir uns auch mal in Spanien
gerne,
oder spätestens zum Funnel Hacking Live.
Auf jeden Fall.
Ja. Das ist ein Pflichttermin Las Vegas im nächsten Februar, hast du gesagt, oder?
Ja.
Okay, da sehen wir uns auf jeden
Perfekt.
Fall. Cool. Und an alle, die jetzt sehr, sehr viel mitnehmen konnten, hoffentlich auch aus dieser Podcast-Folge, schreibt Robert gerne mal auf LinkedIn, vernetzt euch mit ihm. Lasst einfach mal kostenlos das Profil optimieren oder analysieren.
Ja.
Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen und Robert ist der absolute Experte zum Thema LinkedIn. Alles klar.
Perfekt. Cool. Vielen Dank dir, Michael.
Ciao, ciao.
Ciao.